Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Willkommen bei Ende Geek, alles Geek. Folge 14, hier sitzen wir wieder. Unsere Sommerpause ist vorbei. Wieder ich zusammen mit dem lieben Alex.
Ja, schön, hallo. Dass ich auch dabei sein kann wieder.
Ja, bitte. Also, wärst du nicht hier, wäre ich auch nicht hier. Wir haben uns so aneinander gewöhnt, dass wir sogar zusammen im Sommerurlaub waren. Das ist auch direkt die Überleitung zu meinem Highlight. Ja, es ist ein wochenlanges Highlight gewesen. Wir hatten Urlaub. Es war so schön. Es war drei Wochen ohne irgendwelchen Stress und viele Podcast-Ideen gesammelt in diesem Urlaub, kann ich auch schon mal ankündigen. Ja, da wird es einige Folgen zu diesem Urlaub geben, erstaunlicherweise. Ja, wer mir auf Insta folgt, hat es ja auch gesehen. Wir waren in einigen Freizeitparks. Also der ganze Urlaub, Alex, lieber Alex, ist einfach mein Highlight und es war so schön. Ich könnte schon wieder, muss ich sagen.
Das stimmt, ja.
Eine Woche hier. Ich musste schon 2 Tage arbeiten, ne? Und das ist okay. Jetzt könnte ich eigentlich schon wieder in den nächsten Urlaub fahren.
Wir haben also eigentlich eine Recherchereise unternommen und ich kann das natürlich auch nur zurückgeben. Ich nenne das jetzt quasi nur, um Doppelsachen zu vermeiden, das nicht im Highlight, aber es war natürlich total großartig und all das, was du gesagt hast, kann ich quasi nur unterstreichen. Und zur heutigen Episode haben wir uns ja das Thema BerlinCon rausgesucht und mein Highlight ist so ein bisschen spezifisch auf die BerlinCon bezogen. Viele von euch erleben ja da tolle Sachen, kaufen das ein oder andere Spiel neu beim Verlag oder im Flohmarkt. Da habe ich auch die ein oder anderen Loot-Bilder gesehen. Und ich habe mir mal überlegt, mein Highlight ist so mein quasi Convention-Loot. Und die BerlinCon oder generell die Gaming-Szene, die analoge Gaming-Szene, ist ja eine sehr, sehr coole Community und natürlich auch die Leute um die BerlinCon und auch um den Kanal Hunter & Friends. Und da habe ich einen sehr coolen Dude getroffen auf dem Gang halb, mit dem ich auch schon ein paar Sachen gespielt habe auf Community-Events und Co. Und der drückte mir so ein cooles Beutelchen in die Hand. Habe ich hier auch noch vor mir leer, so ein Ikea-Zip-Beutel mit so Tokens drin. Kronkutz, mal sehen, könntest du dir vorstellen, was das für Tokens zu welchem Spiel gewesen sein könnten?
Dein Highlight der ganzen Con war ein Beutel mit ominösen Dingen darin.
Ja, also der Convention Loot. Es geht jetzt um den Convention
Loot. Der beste Loot der Convention war ein Beutel mit Dingen.
Ja.
Und quasi nur ein Teil eines Spiels.
Man könnte sagen ein Upgrade.
Ein Upgrade für ein Spielmaterial. Also du hast jetzt irgendwie.
Nicht Spielmaterial selber. Spielmaterial selber und eine Seite von diesen Token ist sehr flauschig samtig.
Keine Ahnung. Super Special Tokens für Wonderlands War.
Ja, da gibt es auch schöne, viele Chips-ähnliche Token. Aber ich löse das jetzt mal auf. Ich habe nämlich handgebastelte neue Charaktere für Blood on the Clock Tower gekriegt.
Bitte?
Wenn man nämlich damals irgendwann im Kickstart als Blood on the Clock Tower, für diejenigen, die Episode 1 von uns nicht gehört haben, sollten das nochmal tun, ein sehr grandioses Social Deduction Game. Da gab es unzählig weitere Charaktere noch und auch so spezielle Charaktere, die in den letzten Monaten da rausgekommen sind. Und der hat sich schon vor einiger Zeit die Mühe gemacht, ein extra Stanzwerkzeug, Klebefolie von diesem Samt, das auszudrucken, auf Pappe zusammenzukleben, auszustanzen und. Und ich habe dem mal gesagt, ey, wenn du mal wieder so ein paar Sachen bastelst, würde ich mich total freuen. Und dann habe ich mich auch wie so ein Kullerkeks gefreut. Nicht richtig bei der Übergabe, weil ich da gedanklich so im Stress war, aber im Nachhinein noch umso mehr. Also können wir jetzt mal Blood on the Clock Tower mit ganz vielen neuen, verrückten, experimentellen und abgefahrenen Sachen spielen, über 40 neue, sage ich mal, gute Rollen und um die 20 bösartige Rollen. Also
Von wem hast du das bekommen?
Oh, das ist von einem coolen Typen aus der Community.
Ein cooler Typ aus der Community, der dies nun hoffentlich hört. Ja? Ja, mach mich doch bitte auch so glücklich wie den Alex. Ich habe Geburtstag am 29. Oktober zum Beispiel. Oder, ich kann ja auch noch andere Geburtsdaten durchgeben. Verdammt, wenn du möchtest.
Ich habe das natürlich unterschätzt, wie sehr dich das triggern könnte. Aber
meine Postadresse gibt es auf private Nachfrage, liebes ominöses Community-Mitglied. Ne? Doch mal mit deinem Beutelchen auf einen Kaffee. Nee, Kaffee gibt es bei uns gar nicht. Auf eine Cola vorbei.
Ja. Aber das Gute ist dass wir...
Ja, da bin ich aus dem Stegreif neidisch. Und ich kenne eine zweite Familie, ne? Die ist da auch sehr neidisch.
Aber wir werden es mal spielen und auch mal mit Teilen von neuen Rollen. Das bringt uns noch ganz kurz zu diesem Disclaimer, dass Blood on the Clock Tower ja auch demnächst in Deutsch rauskommt von Funtails. Ende September soll es dann soweit sein. Zur BerlinCon hat es ja leider nicht geschafft, das Ganze, aber dann auf der Spiel in Essen. So viel quasi dazu schon mal. Und wie gesagt, wenn ihr nicht wisst, Blood on the Clock Tower, who the fuck, was reden die da eigentlich? Hört mal Ende Geek, alles Geek. Episode 1 rein.
Jetzt referieren wir schon eigene Folgen. Davon habe ich immer geträumt, ne, dass wir dann so einen großen Backup-Katalog haben. Und egal, welches Thema wir anschneiden, ne, sagen wir dann immer so Folge 17, Folge 134 und Folge 533. Hören Sie da mal rein. Ne?
Jetzt ist es passiert, zum ersten Mal.
Ne, also ich habe auch tollen Loot, ne, aber da kann ich nicht mithalten, muss ich sagen. Mein tollster Loot, der BerlinCon, war tatsächlich... Das schon mal als Überleitung, bevor wir dann wirklich zum Thema gehen. Cuphead, The Dice Rolling Game. Ne? Das ist einfach so zu diesem total coolen, saubockschweren Retro-Cartoon-Shooter, den ich als Videospiel liebe, zu dem Franchise quasi so ein wahrscheinlich mittelmäßiges Würfelspiel. Ich habe es noch gar nicht gespielt, aber es ist halt einfach bockschwer zu kriegen. Es war immer nur in USA und es war mir immer zu doof, für ein Spiel schon wieder so ein abartiges Shipping zu bezahlen. Wie damals, ne, für Adventure Realms. deswegen habe ich es immer gelassen und da habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass ich das auf dem besten und größten Brettspielflohmarkt der Welt auf der BerlinCon gefunden habe. Und ja, an Alex Highlight und meinem Kommentar habt ihr es schon gemerkt und wahrscheinlich auch in der Titelüberschrift. Unser eigentliches Thema heute, über das wir reden wollen mit euch, ist auch die BerlinCon. Die BerlinCon, die diesjährige BerlinCon, BerlinCon 2024. Ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Jahr genannt. Das ist manchmal mit meinen Zeitreisen, ich komme da manchmal durcheinander.
Das stimmt. Aber wir haben noch 2024 und wir werden uns natürlich hier ein bisschen die Zeit nehmen, nicht nur über diese Veranstaltung, über diese diesjährige Veranstaltung zu sprechen, sondern auch so ein bisschen in die Vergangenheit reisen.
Eigentlich ja, die Geschichte der BerlinCon. Da gilt es erstmal ein bisschen aufzuklären, weil die BerlinCon ist natürlich stark verwachsen mit Hunter & Friends, damals noch Hunter und Kron. Vielleicht wissen es manche nicht. Ich bin dieser Kron, mit Hunter und Kron zusammen, da über 7 Jahre lang eben Brettspiele auf YouTube rezensiert hat. Und die BerlinCon ist ganz stark mit Hunter und Kron verwachsen, ne? Weil das aus Hunter und Kron sozusagen diese erste Cons entstanden sind. Trotzdem muss ich auch schon damals sagen, ne, die treibende Kraft war auch damals immer Johannes, also Hunter. Es gibt abenteuerliche Geschichten zu diesen ersten Cons dann gleich noch zu erzählen. Das war super, eine super lustige Zeit. Und ich sage das jetzt nur zur Aufklärung, weil natürlich ganz viele Leute mich damit auch immer verbinden und mich dann auch mit Lob überschütten, das mir gar nicht gebührt. Ich freue mich da natürlich. Ne? Ich freue mich auch, dass quasi Hunter und Kron diese BerlinCon erschaffen haben. Trotzdem gebührt der Lob da ganz anderen Leuten. Und das sind eben hier Alex, mein Podcast-Buddy, und vor allem Johannes, der das halt damals, der einfach der erste Mensch war, der die Idee hatte und quasi mich in erster Instanz, mir die quasi gepitcht hat und mich davon überzeugt hat. Und so ging es alles in Rollen und dann kam ganz schnell Alex dazu und heute die BerlinCon, wie ihr sie heute kennt, ne, das ist ganz allein Johannes und Alex und natürlich dessen wahnsinniges Team, die da jedes Jahr Abartiges leisten, ist zu verdanken. Deswegen, ich freue mich immer, dass ihr euch so freut, aber ich glaube, es gibt einen Prozentsatz Leute, die immer noch glauben, dass ich da auch hart schufte für die BerlinCon. Es ist leider nicht so. Ich schufte emotional hart und ich habe auch jahrelang natürlich auch den Flohmarkt gemacht und so, aber auch die jetzt zum Beispiel die aktuelle BerlinCon, über die wir jetzt reden, da war ich einfach Gast. Gast mit gewissen Vorzügen. Ich werde quasi nicht ausgeschimpft, wenn ich hinter den Kulissen rufe.
Ja, du durftest den Teamraum ganz offiziell betreten.
Ich durfte ganz offiziell in den Teamraum hinein. Ja. Also eigentlich das Coolste, was man haben kann. Und bevor wir jetzt diese Reise der BerlinCon da irgendwie antreten, ist mir jetzt erst eben beim Nachdenken über, was wir heute so reden wollen, klar geworden, beziehungsweise auch auf dem Besuch der diesjährigen BerlinCon klar geworden, was wir hier eigentlich so miterleben. Und damit spreche ich jetzt auch alle Hörerinnen und Hörer an, die da von Anfang an dabei waren, weil unbewusst habe ich mich das schon immer in meinem Leben gefragt, ne? Man kennt so Veranstaltungen wie die Spiel, ne? Man kommt dahin und egal, wann man da war, das war schon immer überwältigend riesig und groß und erschlägt einen. Ne? Es ist natürlich jetzt auch, wenn man da schon lange hingeht, dann wächst's, aber ich war ja nicht bei der ersten Spiel oder sowas, ne? Mhm. Und auch die GenCon, als wir da hingeflogen sind, ne? Die GenCon, bevor man da aus Deutschland hinfliegt, ne? Als junger Kanal, der wir damals waren, da muss die GenCon ja auch schon ein Riesending sein, bevor die überhaupt diese Sogwirkung hat. Ne? Das heißt, auch meine erste GenCon ist schon very, very, very late to the party. Und quasi, ja, keine Ahnung, irgendwann hat auch Taylor Swift ja mal angefangen. Ne? War ja auch nicht von Anfang an. Irgendjemand war dann mal, weiß nicht, in der Kneipe, wo Taylor Swift das erste Mal gesungen hat. Ne? Oder ihr versteht schon, was ich meine. Irgendwann beginnt ja diese Giganto-Sachen, fangen irgendwann mal an. Und das finde ich einfach so krass und cool und Wahnsinn zu sehen, ne? Wie man jetzt hier bei der BerlinCon, sieht man das einfach, wie das von der ersten BerlinCon, da haben Johannes und ich, ne, die Kartons aus Johannes' Wohnung, da war halt, weiß nicht, ich sag jetzt mal 750 Meter Luftlinie, die Location von der allerersten BerlinCon, da haben wir die Kartons aus der Wohnung da hingetragen und dann halt einfach so die BerlinCon aufgebaut, die halt ja irgendwie halt, ja, das war halt noch eine ganz andere Nummer, ne? Und jetzt bin ich da dieses Jahr gewesen, sozusagen selber als Gast auf einer fucking Messeveranstaltung, ne? Du, das ist einfach ein riesen Ding geworden, ein riesen Team, das ist einfach der Wahnsinn, ne? Und schon jetzt können natürlich die Leute, die in der Station waren, sagen, ja, ich war, ne? Wisst ihr noch, ne? Also in 10, 20 Jahren wird es genauso sein. Ja, wisst ihr noch, damals, ne? Da war das mal in der Station, was, wie, wo. Und dann gibt's noch die ganz Alten, die sagen, ja, wisst ihr noch, vor der Station. Also das ist tatsächlich, schon mal mein Fazit vorneweg genommen. Ist, finde ich, das Allergeilste mitzuerleben, wie sowas entsteht und wächst.
Ja, das ist für mich auch ein großartiger Moment gewesen, das auch nochmal zu rekapitulieren, auch jetzt so ein bisschen mit der Folge und auch natürlich in den Vorbereitungen und jetzt auch schon wieder in die Vorbereitung fürs nächste Jahr. Dann, so viel können wir schon mal vorneweg, im nächsten Jahr ist dann 10-jähriges Jubiläum, die erste BerlinCon. Ja, die war nämlich 2015 und du hast es schon angesprochen, ganz in der Nähe von Hunter seiner Wohnung, nämlich in der evangelischen Schule in Friedrichshain. Ja, und wir haben genau da mal so ein paar Daten und Facts immer zusammengefasst und auch netterweise könnt ihr das auch ein bisschen nachlesen, denn jemand aus unserem helfenden Team, der hat angefangen, eine Wikipedia-Seite über die Berlin Brettspielcon zu schreiben. Und da sieht man dann auch schon 2015, waren wir so über das Wochenende 300 Besuchende, hatten 5 Aussteller und es waren ungefähr 200 Quadratmeter. Und natürlich, Kron, du hast es schon angesprochen, es gab auch da den legendären Flohmarkt, der ja primär von dir, deiner Family betreut
wurde. Das war einfach ein Stand, ja genau, wo der halt, der allererste BerlinCon-Flohmarkt war,
4 Tische wahrscheinlich,
ein großer Brettspielstand von mir, von Dingen wie ich. Ja, genau, es war einfach unser Flohmarktstand sozusagen auf der BerlinCon. Das ist ja geil. Ich habe das auch noch nicht gesehen. 5 Aussteller. Also das ist jetzt die BerlinCon. Da haben Johannes und ich das, also, und da lerne ich auch Alex kennen. Also ja, da muss man sich auch mal klar machen, was da alles passiert. Also da lerne ich jetzt Alex kennen auf dieser allerersten BerlinCon, der da war. Johannes und ich tragen quasi diese Kartons da am Vortag oder ich weiß es nicht mehr genau. Am Morgen, keine Ahnung. Ich glaube, auch am Vortag hin. Und für mich ist das tatsächlich alles ein bisschen schwammig. Weil für mich ist die allererste BerlinCon leider auch mit ganz, ganz furchtbaren Zahnschmerzen verbunden, die exakt, ne, wie in so einem schlecht geschriebenen Film angefangen haben, irgendwie Freitag, frühen Abend, Samstag war, glaube ich, die BerlinCon, Samstag, Sonntag, und Freitagabend kriege ich quasi ungefähr eine Minute nach Dienstschluss des Zahnarztes halt so plötzlich, ne, fängt's an. Und es war wirklich richtig, richtig, das hatte ich nie wieder so schlimm, ne? Da ist irgendwie innen so ein Zahn abgestorben, dann über dieses Wochenende. Und ich hatte, die Nachbarin hatte sowas Ähnliches zum Glück, und von der habe ich dann einfach so eigentlich rezeptpflichtige Schmerzmittel bekommen, dass man so alle zwei Stunden flüssig nehmen konnte. Da habe ich Eiswürfel gelutscht und sehr kaltes Wasser, weil alles, was so leicht betäubt hat, hat geholfen. Ich hatte einfach durchgehend richtig, richtig schlimme Zahnschmerzen und hatte trotzdem großen Spaß. Aber leider ist das bei mir immer damit verknüpft.
Ja, das kann ich sagen. Ich bin quasi kurz davor glaube ich, einen Aufruf. Wir suchen helfende Hände für die BerlinCon, damals noch in dem Café, in dem Spielecafé der Spielwiese. Da gab es dann sozusagen das erste Helfenden-Treffen. Da warst du da, glaube ich, gar nicht dabei. Da war nur der Johannes, der Hunter, dabei. Und das war quasi, ja, genau, der erste Kontakt auch so aktiv in der Szene, zu machen. Und ich hatte da auf jeden Fall Bock drauf. Ich kam auch zu der Zeit von so Events und Sachen, und ja, da war das gedanklich ganz niedlich, da so ein paar Tische hinzustellen. Da war ich da noch sehr souverän in der Thematik drinne, weil wir haben ja gesagt, 300 Besuchende, 5 Aussteller, da war eine Schulaula, und der hintere Bereich war auch jetzt nicht so dramatisch in dem Sinne, aber natürlich trotzdem aufregend, dass das da entstanden ist. Und auch da hat sich schon ein Trend festgesetzt, denn ich glaube, wir hatten das heißeste Wochenende in dem Jahr, wenn nicht sogar von einigen Jahren. Glücklicherweise war dieses Schulgebäude sehr gut kühl gelegen, innen, und auch irgendwie dieser hintere Bereich irgendwie so verschattet. Und das hat sich auf jeden Fall durchgezogen. Klar, wir sind natürlich
mit unserer Hitze hat sich auch durchgezogen.
Ja, genau.
Lange, lange Jahre.
Wir sind im Juli, also im Sommer natürlich, klar, wird es da warm sein. Aber wir hatten natürlich auch so ein bisschen einen Gedanken, warum wir das eigentlich im Juli oder zu diesem Zeitraum machen wollten, oder vielmehr auch der Johannes, weil ja Spiel des Jahresverleihung in dem Zeitraum stattfand und das quasi sinnvollerweise quasi so kombiniert wurde. Natürlich nicht im Absprache von Spiel des Jahres, sondern an dem Wochenende, an dem Spiel des Jahres verliehen wurde.
Ja, natürlich. Das ist natürlich wieder Mastermind Johannes, ne, der einfach, niemand wollte eine weitere Brettspielmesse haben. Also die Leute, die das ist ja auch immer Stress und Zeug, dann gibt es überall Termine und Konkurrenzgedanken und bla bla bla. Also es ist nicht so, dass ja jede Stadt und überall, ne? Sondern wie macht man das? Also ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten der Kanal 2015 hatte, aber trotzdem, also wir hatten auch einen guten Kontakt zu vielen Verlagen, aber trotzdem wäre kein einziger Verlag wäre extra für uns dann dahin gefahren. Ne? Das war sich einfach, keine Ahnung, da wären vielleicht Aussteller 1, 2 gewesen, vielleicht auch 0. Und der große Trick war halt, das wirklich ans Spiel des Jahres anzudocken. Ne? Dass, wenn da Montag, die Spiel des Jahresverleihung war immer Montag, ja gut, die gehen dann Samstagabend irgendwie nochmal essen, aber ansonsten sind die halt dann schon da, die Leute. Ne? Die kommen dann am Wochenende, gucken sich das Brandenburger Tor an. Und dann kann man natürlich, ja klar, wenn die doch schon da sind, dann können die doch vielleicht da, ja, dann kommen die halt noch mit einem Auto mehr, ja, und bringen die halt noch ein paar Tisch mit, Tische gab's ja, bringen die halt noch ein Spiel mit und Erklärbärin, also. Und
ja, das ist
tatsächlich schon Erklärbären und es gab so, draußen waren so Großspiele, draußen war auch sehr beliebt, wie gesagt, es war 4000 Grad heiß.
Ja.
Aber es war,
Wir hatten da auch schon quasi so Prototypen oder Neuheiten, die kurz vor der Vollendung standen. Natürlich wie durch halt Berlin das Spielecafé, die Spielwiese, da haben natürlich auch Autoren da schon neue Sachen präsentiert. Also
schon da irgendein Spielrelease?
Ich
habe es nicht mal ganz auf dem Schirm, aber irgendein Spiel, was war von Lookout?
Ja, ich glaube auch, ja. Irgendwas mit Lookout, das
wurde auf der BerlinCon das allererste Mal gezeigt. Was war denn 2015 Lookout? Naja,
dann jedenfalls haben wir auch da schon unsere Spieleausleihe gehabt. Das war irgendwie so, weiß nicht, was das drin war. Wenn man reinkam in das Gebäude, so ein langer Tresen, das war wahrscheinlich auch Art Garderobe, haben wir da so Tische und Sachen hingestellt. Auch da sind eigentlich diese Grundelemente, die sich bis heute durchgezogen haben, schon gelegt worden. Und natürlich auch dieser Community-Zusammenhalt. Auch da hatten wir natürlich Leute, die mitgeholfen haben, die letztendlich, ja, du sagst es schon, wir waren zwar nur 5 Ausstellende, aber auch die mussten erstmal hinkommen. Und man muss sagen, Da waren ja, ist jetzt nicht Verlage aus Berlin am Anfang dabei. Damals gab es eigentlich auch nur Schmidt-Spiele, grob gesagt. Und die haben sich ein, zwei Jahre bitten lassen. Also nicht mal der Berliner Verlag war vor Ort. Also ist dieses Konzept mit Spiel des Jahres in den ersten Jahren auf jeden Fall voll aufgegangen. Das war sicherlich ein strategischer Meisterzug. Und es hat aber dann dazu geführt, dass ja die Community über den Kanal natürlich angesprochen wurde. Man könnte sagen, so am Anfang war das wie so ein Fan-Treffen vom Kanal vielleicht, grob gesagt. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass es größer werden sollte. Und dieser Wachstum, so wie der Kanal natürlich dann auch organisch gewachsen ist, ist die Veranstaltung auch gewachsen. Und das war schon nach dieser BerlinCon. Klar, es kann nicht mehr in dieser Schule stattfinden, ne? Und ja, dann ging es eigentlich stetig mit Besucherwachstum und Ausstellerwachstum einher, sodass wir 2016 dann schon umgezogen sind.
In die alte Münze.
Mhm.
Ja. 1700 Münze. Besucher sehe ich hier. 1700 Besucher, 17 Aussteller und jetzt schon auch die Fläche, also es verdreifacht sich, mehr als verdreifacht sich alles. Ne? Also von 200 Quadratmeter auf 700 Quadratmeter Fläche, 5 Aussteller auf 17 Aussteller, 300 Besucher auf 1700 Besucher. Alte Münze 2016 und auch die ist bei mir unverrückbar mit Dingen verbunden, nämlich der kaputte Aufzug.
Ja, es gab einen Lastenaufzug, aber der funktionierte nie.
An diesem Tag funktionierte er natürlich. Und wieder einmal galt es, unzählige Kisten zu schleppen. Diesmal zum Glück nicht mehr nur zu zweit, sondern es war jetzt schon ein ganzes Team da von Anfang an. Und wir haben alle zusammen diese Kisten getragen.
Ja, und nicht nur Kisten, klar, Spiele, da merkt man Tische. Auch mal, wie schwer, genau, sondern auch Tische Stühle. Und Stühle. Das war nämlich ja auch schon immer ein Konzept. Alles. Du hast es ja auch gesagt, so die Verlage sind irgendwie vielleicht da wegen Spiel des Jahres oder kommen dann auch schon wegen uns. Aber wir hatten natürlich auch versucht, viele Sachen denen so ein bisschen abzunehmen und Anreize zu schaffen, zu uns zu kommen. Das heißt, sie konnten also Tische und Stühle mieten, die wiederum natürlich von uns irgendwo gemietet werden mussten. Und kostenfaktormäßig stellt dir natürlich keiner die irgendwie zwei Etagen irgendwo hin, sondern das haben dann wir, also alle, auch natürlich die uns geholfen haben, aber du sagst es schon, du, Johannes, ich, auch der Andreas kommt da auch mit dann ins Spiel, da noch als auch Erklärer für hier, wie ist der Verlag nochmal, Morning irgendwas, der hier, mein Gott, dieses Magier-Euro-Spiel gemacht hat, also hier Illusionisten und Magiesachen, jetzt fällt mir dieser Titel auch nicht mehr. Naja, Zauberei, eigentlich das große Euro-Zauberspiel.
Jetzt machst du mich ganz nervös.
Ja, ich weiß, egal.
Das große Euro-Zauberspiel, oh Gott.
Ja, wo du quasi deine Zaubershows und Tricks planst.
Ah ja, Tricerion.
Tricerion, genau. Das hat er da erklärt und dann man sieht heraus, daraus sind weitere gute Freundschaften und auch andere Beziehungen entstanden und der Andreas, der dann sozusagen daraus dann auch den Kontakt zu Hunter und Kron gesucht hat und dann über die nächsten Jahre die BerlinCon ja so ein bisschen professionalisiert hat, weil er dann wirklich einen Job darin gefunden hat. Quasi der war der erste Eventmanager dann der BerlinCon, ja, der gute Hunter und so hat dann quasi eine eigene Firma daraus zu entwickeln und quasi der Andreas war der erste Angestellte und da war der ja Erstkontakt dann in der alten Münze da noch als Erklärbär sozusagen und dann
Erklärbär von Tricerion, ich flipp aus. Ja. Das hat ja richtig krass funktioniert, weil der hat ja das Spiel danach auch noch privat verherrlicht.
Also ja, das ist ja eines seiner Lieblingsgames.
Durchs Erklärbärentum zum glühenden Tricerion-Fan geworden, so wie sich jeder Verlag das wünscht. Erstaunlich, das hatte ich völlig verdrängt. Mhm. Bei mir ist tatsächlich auch die 2016 BerlinCon, wie gesagt, unverrückbar, also nicht nur mit dem kaputten Aufzug, sondern auch mit was Zweitem verbunden, nämlich mit dem Start von Pokémon Go. Das ist wirklich unmittelbar davor.
Ich guck mal, wann war die durch die Gegend gestromt.
Ja, pass mal auf. Ja, allerdings. Pass mal auf. Hier, Datum der Erstveröffentlichung, 6. Juli 2016. Ich weiß, dass ich mit diesem aus Australien oder Österreich, Hack, ich weiß nicht mehr genau, was es war, wenn du deine Settings auf Österreich, da konntest du halt schon rein, so 3 Tage bevor sie in Deutschland
sehr geil.
War. Weiß ich nicht mehr genau, aber wann war die BerlinCon?
Oh, das Datum. Aber
auf jeden Fall 6. Juli. Das kann sein, irgendwie. Das war halt gerade in der frischen, ganz frischen, heißen Phase, ne? Wir bauen da auf, ne? Und passieren mehrere Dinge. War eigentlich total anstrengend. Auf dem Heimweg bin ich dann noch in so eine Runde gelaufen, ne? Mit da waren dann Inka und Markus Brandt,
Spielautoren, ganz Spielautoren, bekannte.
Genau. Und in so eine Runde, in so eine feuchtfröhliche Runde in der Cocktailbar, habe ich die quasi alle kennengelernt, so näher, ne? Die ich dann nur, das war super lustig. Da bin ich dann quasi erstmal noch ein paar Cocktails, da bin ich auf dem Heimweg, ne, das war dann wirklich auch wahrscheinlich schon, keine Ahnung, wie lange wir da versagt sind, ne, bis 1 Uhr wahrscheinlich Cocktails getrunken. Michael Schmidt von der Spielwiese war da noch dabei und so, das war eine super lustige Runde. Und da bin ich natürlich angetrunken, dann, ja, weißt du, dann noch ewig rumgelaufen, ne, weil ich wollte dann noch ein paar Pokémons fangen. War dann wahrscheinlich erst so um 4 oder so wieder im Bett, ne. Und dann nach 2-3 Stunden Schlaf wieder aufgestanden. Aber das war dann so aufregend. Also ich habe jede, auch während der BerlinCon, ne, wenn ich dann 5 Minuten Pause gemacht habe, immer sofort hinter der BerlinCon, weil ich wusste ja noch nichts über Pokémon Go. Hinter der Münze war ja Wasser. Der Kanal ist doch irgendein Kanal, fließt doch da vorbei, irgendein Spreekanal. Und glaube ich. Und dann bin ich da halt immer, wenn ich Pause hatte, ganz kurz hingerannt, ne, und da ein Pokémon. Aber ich halt dachte, da gibt es vielleicht ganz andere Pokémon. Bei mir aber kein Wasser. Also alte BerlinCon in der alten Münze ist bei mir mit Pokémon Go verknüpft.
Ja. Ich kann mich noch sehr gut an diesen, den wir zum Turnierraum gemacht haben. Wenn man nämlich unten reinkam, ging rechts halt so eine Treppe hoch. Wie gesagt, da musste man die ganzen Tische, Stühle hochschleppen. Da waren dann so die Ausstellerbereiche. Aber unten, wenn man reinkam, links war so ein total weiß gefliester Raum. Ich weiß nicht, was das früher mal war. Ob das die Küche oder sowas? Das war so, da hätte man auch so einen Horrorfilm drin drehen können. Also halt. Leute abschlachten können und dann ausspritzen können. Und da hatten wir halt auch einige Tische drinne und haben halt so Turniere, Brettspielturniere gemacht. Und ich habe da auch irgend so ein Wortspiel, Crazy Words, ja, Crazy Words Turnier gemacht. Und gibt es auch noch ein sehr lustiges Foto, die hatten irgendwie so, ich habe bedruckte Polohemden in hellblau von Crazy Words versendet. Das habe ich mir dann da übergestreift und ja, also all diejenigen, die dabei waren, können sich, glaube ich, auch noch gut dran erinnern. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß und ja, da sind natürlich wie auf vielen BerlinCon-Happenings auch Freundschaften entstanden, die über mehrere Jahre sich gestreckt haben oder immer halt noch da sind. Ja, unser helfendes Team hat sich immer weiter vergrößert. Natürlich der ein oder andere, der dann auch mal nicht mehr dabei ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber ja, einige Leute, die wirklich schon von erster Stunde an da waren. Und dann, ja, wie ich ja schon gesagt habe, sind wir einfach weitergewachsen. 2017 und 2018.
Warte.
Ja, du darfst.
Natürlich, der Flohmarkt. Ja. Wir müssen dürfen natürlich die Geschichte des Flohmarkts muss miterzählt werden. Der Flohmarkt ist eigentlich in der alten Münze weiterhin unter Stand gewesen.
Also stimmt, in der ersten der Etage neben der Treppe stand. Irgendwie.
Unten, genau. Bevor du hochgegangen bist, war unten der Flohmarkt. Unser Stand plus 1, vollkommen weirderweise, weil irgendjemand das missverstanden hatte. Da quasi dann auch ankam mit seinen Kisten so, ne, und dann haben wir halt rumdiskutiert und gut, ja, mein Gott, dann durfte der halt dann auch sein Zeug. Das war überhaupt nicht so geplant, ne? Hat er auch sein Zeug da aufgebaut und dann gab es halt unseren Stand plus 1 und da, so kam vielleicht, keine Ahnung.
Ja, möglich.
Jedenfalls, das war da der Flohmarkt. Vielleicht kam dann so auch erst der Gedanke, ne, ja, klar, wieso machen wir eigentlich den Flohmarktstand? Ne, das ist ja, da gibt's ja Potenzial nach oben. ja, und wie du schon angedeutet hast, 2017 und 18 jetzt geht's ins Kühlhaus.
Ja. Und ihr habt natürlich auch, wenn man sich so ein bisschen fragt, na, was haben denn sonst Hunter und Kron währenddessen noch gemacht? Klar, du warst natürlich auch viel dann am Anfang am Flohmarkt. Aber ihr habt natürlich dann auch schon in den Anfängen immer noch das ein oder andere Video gedreht für den
Kanal. Ja, ich meine, klar, natürlich. Ja? Es gab ja auch noch Livestream sozusagen von der, ne, nicht Livestream war es, glaube ich, nicht. Aber wir haben dann da ganz viele Content-Videos natürlich aufgezeichnet. Jeder Verlag, der da ankam, haben halt auch Prototypen und Spiele und dann da viele Videos da. Auf der BerlinCon gab es quasi immer einen Raum, wo gedreht wurde.
Ne? Was man sich ja auch noch relativ gut vorstellen kann. Erstes Jahr 5, dann danach 17. Aber auch diese Zahl steigt langsam an und auch das wird dann quasi immer noch herausfordernder. Und 2016 und ich kann schon mal vorgreifen, 2017 und 18, genau, sind wir ins Kühlhaus gezogen, hatten also mal 2 Jahre, wo wir in der gleichen Location waren. Wie gesagt, Andreas hat es dann schon beruflich mitbetreut, hat diese Location dann auch mit ausgewählt Und ja, das ist, glaube ich, einer der größten Running Gags in der Szene, wenn man da schon da war. Das Kühlhaus, was halt Kühlhaus
heißt. Der Name ist ein Hohn, ein Witz, ja. Eine Beleidigung an die Besucherin.
Ja, also, im Hochsommer halt gar nicht so kühl ist. Stellt euch vor, es ist ein Gebäude, was jetzt in die Höhe über mehrere Etagen genutzt wurde, wenn man reinkam. Man konnte von hinten über einen wirklich sehr, sehr kleinen Hinterhof das Gebäude betreten. Dann war man quasi wie in so einem, ja, Untergeschoss. Da gab es dann kleine Treppen hoch in einen Raum, der ziemlich cool war, weil da blicken quasi Balkone in diesen Raum. Und dann 2017 haben wir, glaube ich, noch zwei Etagen darüber benutzt, also die sozusagen diese Balkone hatten. Und 2018 sind wir dann noch ein bisschen größer geworden und hatten dann noch eine Etage da drüber, die dann nicht mehr in diesem offenen Raum war, sondern nochmal geschlossen war, mit dazu gebucht. Ja, hier gab es Fahrstühle, die auch essentiell waren, weil ich habe ja schon gesagt, wir sind da einige Etagen in die Höhe gekommen.
Die aber auch funktioniert waren, haben, ja, aber es war nur einer, ne?
Ja, es waren halt normale Personenfahrstühle und wir reden jetzt hier schon 2017 von rund 3000 Besuchenden übers quasi Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag und 34 Aussteller, 2400 Quadratmeter und 2018 dann um die 5000 Besucher, nochmal 10 Aussteller mehr, 44 und 3800 Quadratmeter. Also haben wir natürlich da auch mehr Tische und Stühle verfrachten müssen. Und dieser Aufzug, der war sehr, sehr speziell. Wenn man da quasi mit Paletten, Hubwagen reingefahren ist, mit mehreren Tischen aufgestapelt und irgendwo an der Ecke hängen geblieben ist, hat der das nicht ganz so verziehen, sodass es da auch mal so, ja, halbe Stunde Ausfallzeiten, Stunde Ausfallzeiten geben, wo dann nochmal irgendwie kurz repariert werden muss. Man musste wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und alleine Dinge hochfahren, wieder runterfahren. Also es gab gefühlt dann fast schon ein Jahr später halt dann diesen Plan, wie überhaupt das Fahrstuhlmanagement ist, um das einigermaßen
zu. Eigene Mitarbeiterin für das Fahrstuhlmanagement. Ja. Zustellen. Ja, also da verschwimmen bei mir jetzt auch die Erinnerungen. Also 2017 und 18 ist Kühlhaus ganz klar, da geht's jetzt los. 2017 das Konzept, dass Leute Spiele abgeben dürfen auf dem Flohmarkt. Ja. Und 2017 aber auch die Erfahrung, ne, dass der Flohmarkt einfach dann so ein großer Ring und von allen Seiten können die Leute da rumgehen und das war leider
nicht.
In
der unteren Etage, die war dann gefühlt voll.
Da haben wir sehr viel gelernt. Sagen wir mal so. Also flohmarkttechnisch haben wir da sehr viel gelernt, weil es war quasi ein ganz großer Schritt, nämlich vom privaten Stand von Arnter und Krohn zum, ihr könnt da Spiele abgeben, die wir dann für euch verkaufen für halt kleine Gebühr. Und das war auch damals schon vom allerersten Mal, dass das System war, war das dann sehr viele Spiele. Was einerseits toll war, das war aber eben schwer zu managen. Und auf dem Flohmarkt 2017 wurde leider, um auch mal was Trauriges zu sagen, und es ist auch schade, so diese tolle, schöne, sich so liebhabende Community, wurde leider sehr viel geklaut. Weil wir das einfach, das tut mir auch immer noch leid für Leute, die da, ne, also irgendjemand hat da einfach Zombieside rausgetragen zum Beispiel, ne, mit Erweiterung und so. Das tut mir einfach auch, wir können da natürlich nicht verhaften, aber das war echt schade, ne, das hätten wir anders organisieren müssen. Es ist natürlich trotzdem nur ein Prozentsatz, aber das war halt zum ersten Mal, man macht es zum ersten Mal und managt es halt nicht, wie man es später gemanagt hat und leider sind da halt einfach auch Spiele verschwunden. Und das war dann kacke, man kommt zur Auszahlung, die Leute kommen da, finden ihre Spiele nicht. Also es waren natürlich auch nicht endlos viele, aber es war halt so, dass wir immerhin eine Zahl, dass wir halt gemerkt haben, okay, so können wir das auch nicht machen und es wurde dann auch eben schnell geändert. So wie ein Flohmarkt heute kennt, dass man da doch wirklich reingeht und nicht 70 Taschen dabei hat und also das ist einfach heute ganz anders organisiert und in meinen Informationen nach ist das jetzt, ich glaube, eine nicht mehr nennenswerte Ziffer an Sachen.
Ja, Gabi, wie das immer so ist mit den Menschen unterschiedlichster Couleur, da weiß man natürlich immer nicht, wer wie dabei ist. Also das ein oder andere verschwindet, glaube ich, auch immer noch mal. Die ein oder andere
kleiner geworden, oder?
Ja.
Jetzt, also,
ja, ja. Die ein oder andere Sache kriegt man vielleicht auch sogar aktiv mit. Ja, leider, und natürlich, das ist halt so ein Thema. Aber das ist letztendlich in all diesen Jahren sind es natürlich immer Verbesserungs-, Optimierungsprozess oder sagen wir mal, manchmal nicht nur Optimierung, sondern dass sich einfach auf neue Gegebenheiten einstellen können. Insofern war man ja schon in diesen beiden Jahren 17, 18 ganz froh, dass man in der gleichen Location war, ne? Quasi nur eine Etage mehr, aber der Flohmarkt wurde dann trotzdem nochmal ein bisschen umgebaut, vergrößert.
Nichtsdestotrotz, ne, das ist ja jetzt auch nicht, das war ja einfach schade für die Leute, deren Spiele halt verschwunden sind. Nichtsdestotrotz war der Flohmarkt jetzt zum ersten Mal, wurde er zu dem, was er auch heute ist, ne? Wie gesagt, am Anfang war das ja einfach eigenes Restposten aussortieren und jetzt war das halt, ja, plötzlich war der Flohmarkt, ja, wie auch, gibt heute noch viele Besucherinnen und Besucher, ne, die deswegen kommt man sehr, sehr früh am besten ist ein Prozentsatz der Besucherinnen und Besucher gehen rein in die Berlinkorn und biegen Richtung Flohmarkt ab, ne, weil da das ist einfach, da gibt's halt Dinge zu entdecken und zu finden, ne, und das ist halt, also hätte ich, wie gesagt, vor so einen Stand früher in so einen Flohmarktstand reingelaufen, als meine Sammlung noch klein und unbescholten war. Ich wäre verloren gewesen. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich machen soll. Ne? Ich bin wirklich froh, dass diese Weltrekord-Tendenz, die der Flohmarkt heute innehat, erst passiert ist, als ich schon eine sehr gut aufgestellte private Sammlung hatte und auch das Glück hatte, durch Hunter & Crow viele Spiele spielen zu können. Und sonst, um Gottes Willen, Leute. Also wenn ihr noch nie da wart, ihr müsst unbedingt mal kommen. Der Flohmarkt ist tatsächlich für mich immer noch einer der Highlights. Es ist wirklich so, ne? Hier heißt es auch so charmant auf der Wikipedia-Seite. Der Flohmarkt ist nach Selbstangabe der weltweit größte seiner Art. Ja, das stimmt. Das glauben wir alle von Herzen, dass das wirklich so ist. Ich war auf der GenCon auf dem Flohmarkt, das ist ein Witz. Ist ein trauriger Witz gegen, ja,
ich bin mir da auf der einen Ebene, weil ich selber auf die UK Games Expo noch nie geschafft habe, wäre ich da mal interessant. Die haben, glaube ich, auch einen nicht so kleinen Flohmarkt, der auch sehr strukturiert ist wie unser. Das wäre mal wäre für mich auch mal interessant, aber wir können auch die Gerüchte festhalten. Ne?
10-jährige Jubiläum, ne? Ja. Ich werde diese Gerüchte jetzt hier einfach mal verbreiten, weil ich möchte, dass sie wahr werden. Ne? Es gibt Gerüchte, dass man vielleicht jemanden vom Guinness Buch der Rekorde fordern könnte, um dieses Gerücht, dass das der Flohmarkt der weltweit größte seiner Art ist, wahr werden zu lassen. Aber ich, ja, also wenn, liebes Flohmarkt-Team, ne, wenn das möglich ist, dann tut es. Es lohnt sich. Eine bessere Presse kann die BerlinCon gar nicht bekommen. Und ja, leider ist das Kühlhaus bei mir ist noch mit was anderem verbunden. Tragischerweise. Ich weiß aber auch da nicht mehr genau, ob 2017 oder 2018, und zwar der Bruch meines Schlüsselbeins. Es gab eine dieser beiden Kühlhäuser, da konnte ich nicht eine einzige Kiste tragen, weil quasi eine Woche davor oder zwei Wochen davor oder drei, keine Ahnung, aber halt so davor, dass es einfach...
Das war natürlich schade, ne, dass du gar nichts tragen konntest.
Es war extrem schade, dass ich da nichts tragen konnte. Das hat mich hart traumatisiert.
Wir sind da dann auf jeden Fall auch in diesen Zeiten, wo ich mich noch so halb im Jum dran erinnern kann, auch sozusagen nach der alten Münze und nach dem Kühlhaus, da sind wir alle oder der Großteil dann auch immer noch nach Hause gefahren, die halt in Berlin waren, und gerade so am Samstag oder dann auch Sonntagabend nach dem Abbau, dann habe ich mich hier, das muss dann 2018 im Kühlhaus auf jeden Fall auch gewesen sein, habe ich mich hier so gefühlt durch den Waldweg geschleppt und habe schon irgendwie gemerkt, oh Alter, gefühlt ewig kann man das aber auch nicht machen. Also
Du sagst es, ne? Wir haben da, das waren auch die Jahre, wo wir noch die Flohmarktkasse dann abends halt privat nach Hause getragen hat und einem plötzlich klar wird, fucking hell, ne? Also wenn die trage ich richtig Geld mit mir rum, und wenn das jetzt wegkommt, was ist
also, ja, aber das ja auch
Leute
nicht unser Geld, sondern das Geld für andere.
Ja, unser Geld. Man verkauft für andere Leute Spiele. Und die holen ja das Geld dann irgendwann ab. Man kriegt wirklich nur einen winzigen Bruchteil. Ich weiß nicht, 50 Cent bei kleinen Spielen, 1 Euro, glaube ich, war es bei großen Spielen, die Gebühr damals. Und das da auch plötzlich, ja, muss da wirklich, scheiße, da muss jetzt wirklich aufpassen. Ja, bestimmt.
Daher bargeldlos dieses Jahr auch geworden. Schon komplett und auch andere Dinge. Und
aber die Kasse wurde nie geklaut, aber aus Sicherheitsgründen.
Ja.
Ist es vollkommen, genau. Weil das war einfach auch eine Verantwortung, die willst du nicht haben, ne? Weil es halt einfach krass, ich weiß ja auch nicht, die Spieleanzahl vom Flohmarkt, lieber Community-Mensch, der hier diese Berlin-Brettspiel-Con-Seite auf der Wikipedia hat, vielleicht mal mit dem Flohmarkt-Team noch kontaktieren und noch so einen Eintrag Flohmarkt, und da die Spieleanzahl auf dem Flohmarkt, ne, die müssen wir auch mal nachrecherchieren. Also waren es halt am Anfang wahrscheinlich in der Schule Friedrichshain 50 Spiele
möglich,
auf dem Flohmarkt. Ja. Und dann hier im Kühlhaus reden wir jetzt aber schon von wahrscheinlich 1000 Spielen.
Ja, da reden wir schon von, wenn nicht sogar ein paar tausend Spielen 2018 also im Kühlhaus.
Schon da fangen die Diskussionen an mit, wir müssen die Annahme schließen. Da gab es noch, im Kühlhaus konnte man einfach auch noch, ich glaube beim ersten Mal im Kühlhaus konnte man sogar quasi im laufenden Prozess einfach weiter Spiele abgeben. Du kommst hin und bringst deine Spiele quasi mit. Das wurde dann, glaube ich, auch 2018 schon geändert, dass man halt quasi vor Beginn des Romans die Spiele abgeben muss. Weil es war einfach nicht mehr handelbar. Wobei das natürlich, es ist ja irgendwie immer, ich fand es immer geil, also wenn ein stetiger Fluss, wenn hier wieder jemand kam und Spiele gebracht hat, das ist halt auch das Aufregendste. Ne? Im Team, aus der Perspektive Team Flohmarkt, es kommen neue Spiele auf den Flohmarkt. Es war immer super spannend.
Ja, das ist jetzt mittlerweile auch immer noch so möglich, halt mit einer Vorab-Anmeldung, ja, dass quasi das digital alles vorangemeldet ist, mit Labels, Barcodes und sowas versehen ist. Und dann kann man das sozusagen dann auch, keine Ahnung, Samstag auf den Flohmarkt bringen. Aber die Leute können es dann einscannen da im Team und das gut zuordnen. Das hat natürlich auch einige Jahre gedauert, dass da auch eine Digitalisierung stattgefunden hat, auch in der Gesamtveranstaltung. Der nächstgrößere Sprung, das kann man aber schon mal festhalten, der ist dann 2019 passiert, nämlich in der Station, also direkt neben dem Kühlhaus, wirklich nur 2-3 Schritte weiter, ist halt das Gelände der Station, ehemaliger großer Postbahnhof, Gleisdreieck da, große Hallen, ne, da haben so gigantische Veranstaltungen wie die Premium-Modemesse und Co. stattgefunden oder finden jetzt auch wieder dort statt. Und da bin ich dann hauptberuflich ins BerlinCon-Team dazugekommen. Damals, wie gesagt, der Andreas, der hatte halt also schon diese berufliche Stelle geschaffen. Und Ende 2018 bin ich dann hier von meinem Kinojob hier in Friedrichshagen dann zur Berlin Brettspielcon Event GmbH, die sie dann da hieß, die Firma dahinter, gewechselt und habe dann mit dem Andreas und dem Johannes quasi wir so als Dreier gespannt. Die BerlinCon in der Station umgesetzt, weil es einfach schon der nächstgrößere Schritt war, einfach auch viel mehr, Security, Sunnies, Personal vor Ort, Reinigungsleute und halt, ja, diese ganzen großen Hallen von der Station haben uns dann besuchermäßig auch, gut verdoppelt, von 5.000 auf ungefähr so 10.000 Besucher, ausstellermäßig auch verdoppelt, Quadratmeterzahlen auch fast 7.700, also einfach mal die Veranstaltung.
Ach, die Aussteller, genau.
Verdoppelt und das war auf jeden Fall auch vernünftig, dass wir dann da auch teamorganisationsmäßig, Andreas und ich da zu zweit mit Johannes, der natürlich auch noch den Kanal weiterhin dann betreut hat, Anton Krohn damals ja auch noch und natürlich auch auf der Veranstaltung vor Ort tätig war, Sachen natürlich auch immer noch gedreht hat und war das auf jeden Fall schon notwendig und hat so einen anderen qualitatives Momentum eingenommen. Und wie es immer so ist, war es auch immer wieder warm bei uns, ne, im Sommer halt. Ne?
Ja, und der Sprung war wieder gefühlt sehr groß. Also da, liebes Flohmarkt-Team, auch da war ich noch genau für den Flohmarkt mit zuständig. Da haben wir wirklich auch, da war es auch ein ungünstiger Abgabepunkt organisationstechnisch bis zum Flohmarkt war es ein weiter Weg durch die Hallen.
Man musste durch eine komplette Halle längst, Halle 1 durchlaufen, dann nochmal einen Teil einer anderen Halle umlaufen, um dann dahin zu kommen. So viel wollen wir vielleicht gar nicht ins Detail gehen, aber ihr würdet euch das denken, bei so vielen unterschiedlichen Punkten, Bedarfen, Sachen extra abgeben, Aussteller müssen anliefern, abbauen, Besucherströme und. Da gibt es natürlich ganz viele Sachen zu bedenken, zu koordinieren und je nach Location gab es da einfach bessere, schlechtere Wege, Orte, wo kann der überhaupt sein, wo können bestimmte Sachen sein und manchmal ist es dann so ein bisschen suboptimal an der einen oder anderen Stelle.
Ja, also da haben alle hart geblutet. Ne? Also da das ganze BerlinCon-Team hat natürlich bei dem Schritt, ne, es wird jetzt einfach groß und sehr groß und immer professioneller auf der einen Seite natürlich, aber ich glaube zum Beispiel, das Flohmarkt-Team hat auch, meine Perspektive ist halt, ne, da, das, wie wahrscheinlich anders, das Team vergrößert sich nicht im gleichen Maße. Ne? Man wird ja auch oft dann überrascht. Also wenn sich die Zahl wieder verdoppelt, ich weiß ja nicht, man kann ja das auch nicht einschätzen. Auf jeden Fall, ich weiß noch, dass dieser Umzug, ne, und dass das halt, das war auf jeden Fall für alle, glaube ich, super stressig. Oder ich meine, für euch wahrscheinlich noch viel mehr, ne? Also Es hat alles reibungslos geklappt, ist ja das Geile, ne? Aber es war wirklich.
Ja, also hinten raus natürlich schon, also wie es immer so gibt, so kleine Elemente, die im besten Fall aber natürlich niemandem auffallen. Und ja, einfach natürlich auch schon gedanklich immer mehr die Sache, dass man da natürlich mit Verantwortlichen der Station, also der Event-Location zusammenarbeitet und natürlich auch zusammenarbeiten muss, weil wir kennen ja gar nicht diese großen Räume. Früher in der Schule, da hat der Hausmeister noch gesagt, da ist der Lichtschalter, da schließt dann mal ab, da hat der Johannes irgendwie den Schlüssel, so nach dem Motto. Und hier bei diesen großen Event-Location, da hast du natürlich eine Veranstaltungsleitung der Location, einen Sicherheitsbeauftragten, einen technischen Beauftragten. Und mit dem muss man natürlich A, gut zusammenarbeiten können, muss den natürlich auch vertrauen können, die natürlich auch immer dachten, die ja, was ist das so für eine witzige, lustige Truppe da, so immer im Erstkontakt, ne? Wenn du so Leuten das auch beschreibst, das ist auch schwer zu greifen letztendlich. Und aber das Schöne ist ja, wir als Menschen und auch die Brettspiel-Community, die haben dann einfach immer die Herzen gewonnen. Also wir waren im Kühlhaus und auch dann in der Station, haben sich auch die Veranstaltungsorte immer sehr auf uns und euch als Besuchende gefreut. Das war immer eine schöne Stimmung. Das Thema Spiele ist toll. Die Leute selber, die da gearbeitet haben zu der Zeit, haben sich Sachen angeguckt. Es haben sich Sicherheitsmitarbeiter dann wurde ich so gefragt, ach Mensch, kann sich der Sicherheitsmitarbeiter mal sein Security-T-Shirt ausziehen und dann in seiner Pause über die Veranstaltung laufen? Ich so, ja klar, er muss auch nicht sein T-Shirt ausziehen. Er kann das machen und einfach diese lockere, offene Art und natürlich dieses spielende Thema, das hat eigentlich keine andere Veranstaltung bei denen. Und so.
Ich weiß jetzt wieder, woher der zusätzliche Stress kam. Der Brandschutz war auch total not amused vom Brettspielfirma.
Ja, natürlich relativ viele Pappkartons in Form von Spielen. Das ist auch immer noch so eine Sache, aber dann gibt es natürlich auch viele leere Pappkartons, weil die ganzen Spiele mussten ja irgendwie da hinkommen und das sind immer wieder auch heutzutage auch immer noch Herausforderungen, extra Räume und Flächen zu schaffen und das sind dann auch so Teile neben der Sache natürlich, wie hoch wächst das Team, auch das hat natürlich irgendwie einen endlichen Rahmen, dass man das auch noch koordinieren kann und dass das alles funktioniert. Und aber wenn wir da Flächen verdoppeln und so, muss man natürlich auch immer gucken, das kann jetzt auch nicht nur Fläche sein, wo neue Ausstellerstände sind, sondern du brauchst dann auf einmal viel mehr Fläche. Wir haben auf einmal dreimal so viele Tische und Stühle irgendwie gebraucht für unsere freie Spielefläche und die Spieleausleihe, ne? Habe ich auch gesagt, die Spieleausleihe ist ja auch schon immer ein sehr großer Bestandteil gewesen, auch immer weiter gewachsen. Da müssen da irgendwelche Wagen gelagert werden, es müssen Räume für Kartons gefunden werden und. Catering, Essensversorgung, ne? Wo wir früher irgendwie im Kühlhaus noch so einen Foodtruck hinten im Hof hatten und einen vorne vor der Veranstaltung. Auch da brauchten wir jetzt natürlich auch mal mehr, wenn da irgendwie auf einmal 10.000
Besuchende sind. Der Todesburrito. 2019 ist ja auch das Jahr des Todesburrito. Richtig.
Jetzt wie Todesburrito.
Ja, wie survived Berlin von 2019. Jetzt kommt das alles wieder hoch. Deswegen war das auch so anstrengend, weil am ersten Tag im Team Flohmarkt alle wahrscheinlich, es sind wirklich 30% gefühlt durch den Burrito des Todes ausgefallen.
Ah, ja. Ja, wir haben natürlich da auch, weil wir das sonst auch gar nicht schaffen würden, halt mit Caterern zusammengearbeitet. Einen, der da die Hauptorganisation geführt hat, der sozusagen die unterschiedlichen Foodtrucks dann verwaltet, besorgt und sowas. Und das liegt natürlich nie jemanden nahe, sowas zu machen, so eine halbe Lebensmittelvergiftung. Interessanterweise kurzer Bogen zu anderen Folgen, festivalmäßig, ne? Diese Berlin-Burrito-Jungs und Mädels, die sieht man immer mal auch auf anderen Festivals. Also die gibt es auch immer noch. Ne? Das war halt wirklich einfach Pech. Es war wieder sau heiß. An irgendeiner Stelle war irgendein Kühlkettenpunkt gebrochen, wahrscheinlich von irgendeiner, weiß ich nicht, Sour Cream Sauce oder irgendein Fleischteil oder so. Das will natürlich niemand und die achten an sich auch sehr darauf, aber shit happens und shit hat dann auch gehappened. Ich hatte Glück, ich hatte zwar so ein bisschen Magengrummeln, weil ich glaube, ich dachte, ich habe auch ein Burrito an dem Tag gegessen, aber ich habe anscheinend da gab es irgendwie zwei Varianten und ich habe anscheinend die gute Variante gegessen, aber ich war mir halt immer noch nicht sicher, passiert da jetzt was oder nicht? Also mein Kopf hat mir da wahrscheinlich so ein bisschen Streiche gespielt. Naja, all diese Sachen, die wachsen groß, es entstehen oder sind schon entstanden, feste Teams, das Flohmarkt-Team, die Spieleausleihe.
Aber dann denkt man ja, ne, man hat jetzt alles gelernt, man weiß jetzt, wie man mit Burrito des Todes umzugehen hat. Ne?
Die
Location steht, ne? Das Ding ist jetzt richtig professionalisiert. Ne? Der Stein ist ins Rollen gebracht. vom Berlin-Kontin. Jetzt muss er nur noch den Berg langsam Geschwindigkeit aufnehmen und den Berg hinabrollen. Was bitte in aller Welt soll denn jetzt passieren, um jetzt da starten? Ja, jetzt läuft's, ne, Jungs, ja, klatscht euch ab, kauft euch Sekt, ihr habt's
gehört. Ja.
Ja. Ja, leider kommt dann das Jahr 2020, ne? Und wir alle erinnern uns nur ungern daran, aber ja, nicht nur der Berlin-Con wird ausfallen im Jahr 2020, sondern die ganze Welt fällt aus im Jahr 2020, pandemiebedingt. Corona sorgt für den Strich in die Rechnung, den keiner hatte. Und auch das, ne, als Außenstehender, das tut mir wahnsinnig leid, ne? Also da waren die Berlin-Con, ne, Alex, Johannes, Andreas, das ganze Team da über diese Jahre hinweg, ne, das Ding da vom Fantreffen 300 Besucher jetzt zu einer Messe mit 10.000 Besuchern, 80 Ausstellern und ja, natürlich Investitionen, die damit einhergehen, ein Plan, den man da hat für mehrere Jahre und dann diese Scheiße und einfach, ne, eine Nullnummer im Jahr 2020.
Ja, das kann man sagen, das war wirklich haarsträubend und auch hier wieder großen Dank an die Community. Wir haben dann ein Crowdfunding gestartet. Wir waren natürlich auch irgendwie, ja, Kurzarbeit oder Ausfall von Sachen. Wir haben, es war wirklich auch 20 und auch 21 waren auch taffe mentale Jahre. Wir haben viele Konzeptionen geplant. Kann man das anders? Kann man vielleicht eine Veranstaltung im Winter machen? Sowas wie so Weihnachtsmarkt oder anderes und unzählige Konzepte, das wieder zu überdenken. Ich war dann gefühlter Experte für Hygienekonzepte. Was kann wie sein, welcher Abstand von irgendwas, dann jede Woche hat sich ja irgendwas anderes geändert und man hofft natürlich auch, im Nachhinein hätte man sagen müssen, ey, macht mal relaxed, Jungs, es wird sowieso nichts, aber das weiß man ja nicht, wie lange das geht, deswegen wurde da viel Energie, Gehirnschmalz in eigentlich nicht so weggepulvert, aber naja, wir haben natürlich gekämpft, versucht, im Endeffekt, irgendwann war dann klar, es geht halt irgendwie nicht mehr, aber ja, wir mussten natürlich trotzdem und wollten auch die Berlin-Con weiter überleben lassen, deswegen haben wir zum Crowdfunding aufgerufen und haben da auch gute 50.000 Euro einnehmen können und noch ein bisschen wegrechnen von den Promokarten und Co. Auch das war dann auch gar nicht so ohne, wie das immer so ist, ne? Also Leute, die so Crowdfunding machen und Spiele und Co., weiß man ja dann auch immer, dass da irgendwie was schief geht. Wir haben halt Promokarten gedruckt, entweder nachdrucken oder extra Karten für diese Sache. Das musste natürlich auch wieder umgesetzt werden. Da gab es dann auch Verzögerungen. Natürlich auch durch Corona bestimmte Sachen konnten dann erst später gedruckt werden. Dann musste es versendet werden. Dann musste es zusammengestellt werden. Dann muss es an die Leute gehen und. Also das war natürlich schon irgendwie ein Erfolg und dadurch konnten wir auch überleben, aber auch irgendwie ein grausiges Projekt in der Umsetzung. Also ja, haben wir uns da so über Wasser halten können. Leider ist in diesem Prozess quasi der Andreas, also eine Stelle ist dann in diesen Corona- und Nach-Corona-Jahren musste wegrationalisiert werden. Und der
das ist
Andreas,
schon mal ein harter Schlag. Ja,
ja, der hat halt auch immer mal schon so ein bisschen überlegt, was kann man denn irgendwie so noch machen? Der ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre beruflich dabei gewesen bei der Berlin-Con. Vielleicht auch redaktionell oder andere Sachen. Und wir haben da mit der Edition Spielwiese, ne, die Spielwiese, die ja im Brettspielcafé war, die dann in den Jahren sich auch als eigener Brettspielverlag aufgestellt hat, mit denen haben wir uns ein Büro geteilt. Also da gab es auch schon immer regen Austausch dann quasi so im verlagsmäßig. Und da konnte der Andreas dann Glück im Unglück dort anfangen zu arbeiten. Also er hat quasi eine Tür weiter vom Flur seinen Arbeitsplatz aufgeschlagen. Es war dann trotzdem sehr, sehr schade, dass wir nicht mehr so eng zusammengearbeitet haben. Aber wir haben uns natürlich dann trotzdem noch täglich gesehen. Und ja, so war es dann, ja, dass ich nur noch dort angestellt war. Andreas halt nebenan bei der Edition Spielwiese sitzt.
Ja,
und auch immer noch
sitzt. Ist immerhin ähnlich geblieben.
Ja, das ist sozusagen ähnlich gewesen. Und ja, und dann haben wir uns auch hier wieder.
Und auch ein glückliches Zuhause gefunden.
Auf jeden Fall. Ja. Haben wir uns dann auch hier wieder in 2021 viel Stress gemacht.
Ja, ne? Viel Stress gemacht und die schlechten Nachrichten für die Community reißen ja nicht ab. Ne? Nämlich, es gibt noch andere Veränderungen dann in dieser Spätpandemiephase, also Anfang 2021. Und zwar am 10. Februar 2021 wird ein ein verhängnisvolles Video auf den Kanal hochgeladen. Kron macht Pause. Oh Gott. Vor 3 Jahren eine Pause, die irgendwie immer noch anhält und irgendwie auch nicht. Ne? Ich mache ja Sachen, aber Hunter und Kron, so wie wir es einst kannten, ne, endet dann auch Anfang 2021 für alle, auch für uns selbst, irgendwie überraschend. Aber ja, es ist natürlich auch nur indirekt damit verbunden. Ich wollte nur sagen, das gehört auch irgendwie ein bisschen mit zur Historie. Ne? Es war einfach viele Umwälzungen, die da stattgefunden haben. Das würde jetzt auch den Rahmen dieses Podcasts hier sprengen. Ne? Vielleicht machen wir da irgendwann nochmal einen Beitrag zu. Dann sollten wir aber auch mit Johannes reden. Aber wer da Lust hat und wer da jetzt überhaupt nicht mehr weiß, was los ist, da gibt es natürlich immer. Und das Video ist immer noch online, wo wir, Johannes und ich, da auch eine halbe Stunde lang ausführlich drüber sprechen. Und auch alle, wie ihr ja wisst, ne, weiterhin befreundet sind. Und,
auf jeden Fall.
Deswegen, genau. Aber hört da gern mal rein. Das ist quasi, auch das passiert noch vor der nächsten BerlinCon 2021, die da wieder in der Station stattfindet, aber pandemiebedingt halt auch die Nachwirkungen noch zu spüren hat, wie dieses erste Spiel, auf der ich nach der Pandemie war. Ne? Das war auch halt Halbgas.
Ja,
langsam fahren.
Genau, das war halt auch immer noch so ein Thema. So erste Veranstaltung fing wieder an, natürlich ganz viel im Hinterkopf. Was kann man machen? Was will man vielleicht auch machen? Was will man Leuten zumuten? Was so eine Risikoabwägung, ne? Wie viel Freude, Spaß will man im direkten Kontakt wieder haben? Aber wie sieht das aus? Wie hoch ist die Gefahr? Und dann, da gab es natürlich dann viele Auflagen, ne, mit geimpft sein. Das heißt, man muss diesen Impfstatus nachweisen mit der App. Also wir haben quasi einen großen Hallenbereich, der dann in den späteren Jahren wieder genutzt wurde, nur als Anstehfläche. Man weiß auch immer nicht, wie viele Leute kommen denn da auf einmal. Das ist auch immer schwer einzuschätzen. Und dann will man da Abstände halten. Und ich bin da auch immer ein großer Freund von: Lass uns das so vernünftig wie möglich machen. Und da muss man natürlich auch immer gute Wege finden, weil unendlich viel Platz hat man auch nicht. Sachen kosten auch Geld und das muss natürlich auch alles irgendwie wirtschaftlich sein, soll natürlich alles sicher sein. Und dann haben wir da einen enorm großen Anstehbereich gehabt, dass man wirklich auch Abstand halten konnte. Wir hatten halt so ein Konzept eingereicht, dass man, während man dort rumläuft, halt Maske tragen muss. Und wenn man aber am Spieltisch sitzt, an unserer großen Spielerausleihe, an den Tischen, die haben alle eigene QR-Codes gekriegt. Man kannte es vielleicht noch so wie im Restaurantbetrieb, ne? Wenn man da essen gegangen ist, hat man sich hingesetzt an den Tisch, hat sich eingecheckt für den Zeitraum, dass man wusste, man war mit den Leuten am Tisch für die Nachverfolgung. Und dann konnte man eingecheckt am Tisch quasi seine Maske abnehmen. Und dieses Konzept, das wurde eingereicht und wurde auch erstmal quasi nicht abgelehnt. Und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, am Donnerstag waren wir dann in der Location, haben quasi schon erste Vorbereitungen gemacht. Freitag ging es ja meistens so 17:30 dann los mit der ersten Game Night, Verlage haben noch aufgebaut. Und am Donnerstag stehe ich da also mit Johannes in den Hallen und wir kriegen einen Anruf von, ich weiß gar nicht, welches Amt es war oder wer oder weniger, der dann sagte, wir wollten eigentlich 3000 Personen gleichzeitig aufs Gelände lassen mit dieser, sozusagen mit dieser Regelung. Das ist auch schon alles angesagt, weil es war ja, wie gesagt, es gab kein Nein quasi. Und dann so, ja, wir haben das hier doch nochmal besprochen und überdacht und wir fühlen uns doch alle nicht so wohl mit diesen 3000. Und also entweder müssten alle Maske tragen, auch am Spieltisch, oder die Zahl müsste sozusagen verringert werden auf so um die 2000 sozusagen. Ja, da fragst du dich natürlich auch so, okay, so in nicht mal mehr 24 Stunden beginnt unsere Veranstaltung, konzeptionell natürlich und auch irgendwie wichtig, dass vielleicht gewisse Anzahl von Leuten kommen. Naja, wir konnten dann so schnell noch nachsteuern, weil der Vorverkauf zu dem Zeitpunkt war gerade gefühlt 1980 Tickets, sodass wir dann gesagt haben, okay, dann verkaufen wir für den Samstag und Sonntag nur 2000 Tickets. Aber uns war wichtig, dieses konzeptionell so durchzuziehen, weil Leute sich ja auch darauf eingestellt haben, vielleicht auch nur deswegen kommen. Aber das war auch so unnötiger Stress im Nachhinein. Und aber die Leute, die da waren, natürlich war es eine sehr...
War es da wirklich ausverkauft? Da gab es dann auch Leute, die quasi nicht mehr kommen
konnten. Ja, genau. Das war dann konzeptionell natürlich so, da und war auch fein, wie es auch immer ist. Natürlich gab es da sicherlich den einen oder anderen Corona-Ansteckungsfall, aber es ist nicht zum Superspreader-Event geworden. Das war ja quasi das, wovor man dann große Sorge hatte. Die da waren, hatten eine gute Zeit. Es war natürlich, war auch so diese Zeit, wo man sehr surreal war, ne, dass man wieder mit Hunderten von Leuten irgendwo war im Austausch und aber auch dann da schon schnell gemerkt hat, dass das auch das ist, was auch das analoge Spielen irgendwie ausmacht und auch ja die BerlinCon einfach ausmacht, die BerlinCon, dieses Zusammensein im Austausch sein mit Verlag, mit Leuten, die da umsetzen, mit den einen Creatern und der spielenden Community und ja, aber das haben wir dann auch halt überstanden und natürlich uns dann auf die nächsten Jahre auch gefreut, wieder mehr Normalität zu finden und so sind wir dann in 22 und 23 wieder in der Station gewesen und quasi so zurückgekommen, könnte man sagen, zum ja. Jahr 2019. Ein bisschen auf jeden Fall übertroffen, aber ja, es hat so gute, gefühlt 3-4 Jahre gedauert, dass man eigentlich auf dem Stand war, wie man 2019. Ja, genau, also
2020 komplett weg, 2021 halt diese krasse auf Sparflamme und extra Regeln und 2022 dann 12.400 Besucher, wieder die 80 Aussteller von 2019 und jetzt aber auch schon eine Fläche von 10.000 Quadratmeter.
Ja, und dann, wie das immer so ist, entwickeln sich natürlich auch preisliche Strukturen immer weiter. Gerade auch jetzt ist irgendwie der Virus natürlich so einigermaßen im Griff, aber auf einmal bricht die Wirtschaft irgendwie so ein. Ne? Es entstehen wieder doofe Sachen, irgendwie Kriege brechen aus, Transportwege sind blockiert. Wahnsinnig hohe Shipping-Costs, die Gesamtwirtschaft, alles, Gas, Benzin, whatever, alles wird teurer. Und
alle Kickstarter-Fans können Liedchen von singen. Ne? Plötzlich ist die goldene Zeit des Kickstartens vorbei, weil man ab jetzt teuer
ja.
Dinge bezahlt. Die
und das alles schlägt sich halt auch in generellen Preisen wieder, ne? Wie halt so eine Veranstaltungslocation zu mieten, Personal zu haben vor Ort, Energiekosten und. Und so sind wir dann 2023 auch weiter sehr erfolgreich und gut mit 15.000 Besuchern, 85 Aussteller, auch wieder ein bisschen größer geworden in der Fläche, 12.700 Quadratmeter, auch wieder sehr, sehr warm gewesen und stellen dann so fest an ein oder anderen Ecken, dass es an der Station dann vielleicht doch nicht so der optimale Ort für uns ist, gerade wenn wir dann auf diesjährige Veranstaltung kommen einfach.
Genau. Aber auch dazu noch, ne, weil aber die Station finde ich jetzt, also fängt schon 2017, 2018 mit dem Kühlhaus an. Klar, in Wahrheit schon irgendwo ein bisschen mit der alten Münze. Mit dem Kühlhaus verfeinert sich das dann so ein bisschen. Mit der Station bekommt es dann seine Veredelung. Und damit meine ich den BerlinCon, den Berlin-Flair, den die BerlinCon hat. Also dieses, ne, das gibt's halt nur in Berlin. Das hat die Station halt, das war schon cool. Das waren, ich glaube, das hat der BerlinCon und dem Bild, das man von der BerlinCon hat, im Nachhinein wahnsinnig gut getan. Also diese Jahre in der Station, weil das einfach so eine geile Berliner Location ist. Und das war für viele, glaube ich, die jetzt da, wenn man nicht in Berlin lebt, ist das halt, das ist schon cool, ne? Das war halt anders als so eine generische Messehalle, sage ich jetzt mal. Wir werden da gleich noch drüber sprechen. Es gibt natürlich immens viele Vorteile von solchen Dingen, aber das hat einfach, das war schon toll, ne? Die Berlin Brettspielcon und so diesen Berlin-Flair damit drin zu haben. Ich glaube, das hat einfach total gut zusammengepasst für diese Reise. Und jetzt ist auch schon, jetzt müssen wir, das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, weil jetzt reden wir nur noch über ein Jahr, aber jetzt müsst ihr 20 Jahre vorspulen, ne? Und weil jetzt kommt für mich dieser Cut, wo wir eines Tages sagen können, ne, liebe Community, wart ihr damals schon dabei? Und mit dem damals wird dann Station und ja, dann kommen die ganz alten Hasen, die packen vielleicht das Kühlhaus noch aus und dann verringert sich das immer weiter. Dann kommt so ein ganz alter Hase oder Hasin, die dann in die alte Münze und dann gibt's 300 Leute auf der Welt, ne? Die dann sagen können, ja, Moment. Ich war 2015 in der evangelischen Schule Friedrichshain dabei. Wart, wie, was, hä, nee, ja, die Münze war nicht die erste. So wird es sein, ne? Es gibt, wenn ich jetzt als alter Mensch zu Hauke im Park bin, ne, und dann alle immer, oh, ja, ich war schon immer hier und dann, ich bin so alt, ich war schon bei Rock im Park, als das in München war. die 2 Jahre. Ne? Und dann immer, was? Dann wissen sie, wie alt du bist. Und da wird halt der Kreis wird immer kleiner, je weiter die Vergangenheit geht. So, das ist so cool. Das ist dieser Cut. Müsst ihr euch jetzt klar machen, historisch wird es eines Tages so sein, dass wir uns daran zurückerinnern, ach ja, bis 2023 war es ja in der Station. Und jetzt kommt's, nämlich der Umzug ins?
Ja, ins Estrel Convention Center. Und ja, wir haben uns da natürlich auch viele, viele Gedanken gemacht. Wir sind jetzt in so einer Größe, wo es gar nicht so viele Location gibt in Berlin. Wir haben ja damals schon nach dem Kühlhaus, Andreas und ich und auch Johannes halt geguckt, wo gehen wir denn überhaupt hin? Letztendlich gibt es dann nur noch eine Handvoll Locations und nachdem wir dann in der Station waren und da auch schon gewachsen sind, sind vielleicht 2, 3 Locations, die man davor hätte noch bespielen können, sowas wie die Arena, das Arena-Areal und sind dann auf einmal auch schon wieder zu klein, so dass es eigentlich ja neben den Messehallen in Berlin dann wirklich schwer im Sinne dann fast einfach wird, weil dann gibt es nicht mehr so große Dinge, die man da noch mieten kann und die auch irgendwie zu einem passen. Wir haben ja schon über den coolen Flair gesprochen der Station und uns war schon eigentlich immer klar, dass wir nicht in so sterile, große Messehallen wollen und wir haben uns ja auch ohne Grund nicht Convention genannt. Na, neben der großen freien Spieleausleihe an Fläche und Co. wollen wir ja auch immer so ein etwas familiäres Umfeld haben. Und da passen irgendwie diese großen Messehallen gedanklich nicht irgendwie dazu. Und ja, deswegen haben wir uns da so ein bisschen umgeguckt und wie gesagt, so viel zu gucken gab es gar nicht und sind dann mit dem Estrel Convention Center in Kontakt gekommen. Oder was wird unterschiedlich genannt, kann auch Estrel Congress Center genannt werden. Aber das ist letztendlich das größte Convention Center in Europa mit einem Hotel angeschlossen. Und die ursprünglichen Gedanken, Kuno, du hast es am Anfang schon mal angesprochen, GenCon wurde besucht, war auch immer die BerlinCon so ja in Richtung GenCon zu entwickeln. Die GenCon hat natürlich auch mit Hotelanschluss, mit kleineren Räumlichkeiten, wo, keine Ahnung, Rollenspielrunde, da noch was ist, da ein Event ist, der Flohmarkt, die Spieleausleihe, die Verlage, also zu einem ja Konglomerat an Happenings zu entwickeln, wo auch die Community sozusagen mit dran beteiligt ist und. Und ja, der Erstkontakt war gut. Wie gesagt, viel passiert natürlich dann auf ja preislicher Ebene und der Sache, dass wir jetzt über Jahre natürlich schon gelernt haben, was für uns wichtig ist. Und ein großer Teil, wir haben es jetzt schon oft angesprochen, ist halt einfach die Temperatur. A, oder das Wetter. A, kann es natürlich im Sommer sehr, sehr heiß werden, aber es kann natürlich auch einfach irgendwie mal regnen. Selbst wenn man große Außenflächen hat, kann es durchaus sein, dass man die vielleicht gar nicht richtig nutzen kann. Also eine gewisse Wetterunabhängigkeit ist schon ganz essentiell, dass man einfach für einige Besuchende einen kurzen Weg hat, weil da ein Hotel in der Nähe ist oder auch noch mehr, dass man es natürlich auch gut mit Öffentlichen erreichen kann, vielleicht aber auch Parkplätze hat und natürlich eine Größe. Ja, und das hat viele Punkte, hat das Estrel quasi abgecheckt und uns war natürlich auch im Vorfeld nicht klar, wie das dann wirklich funktioniert. Also unsere Veranstaltung funktioniert natürlich konzeptionell, aber wie funktioniert das mit dem neuen Ort? Viele Leute waren natürlich auch, wie du schon sagst, war cooler Flair in der Station, war natürlich in einigen Hallen auch sehr warm, aber irgendwie kennt man das und ist cool und wie cool wird's denn jetzt im Estrel? Meine Aussage dazu war natürlich immer, das wird halt genauso cool, weil halt die coolen Leute da hinkommen. Ne? Da, wo die coolen Kids sind, ist die coole Party. Aber das weiß man ja auch nicht. Und aus meiner Sicht, die dann die Veranstaltung umsetzen, fragt man sich auch, funktioniert das alles mit dem Aufbau der Verlage, mit dem Flohmarkt? Da müssen Sachen abgegeben werden, mit dem Management, dass die Leute da gut reinkommen. Wir sind natürlich auch nicht die erste Veranstaltung im Estrel Convention Center und haben hier natürlich auch wieder ein sehr versiertes Team, mit dem wir da vor Ort zusammenarbeiten. Aber auch die hatten natürlich erstmal so 1, 2 Fragezeichen zu uns. Ja, okay, da kommt Hunter und ich kommen da rein, so 2 lässige Burschen irgendwie, die irgendwie erzählen, wir bringen hier tausende Leute mit, wir reservieren mal ein bisschen was schon im Hotelkomplex und ja, da können ja Leute viel erzählen. Im Endeffekt waren wir dann alle positiv begeistert auf beiden Seiten, dass die Zusammenarbeit auch so gut geklappt hat für den Erstkontakt und auch viele Dinge, die vielleicht schief gehen hätten können, einfach gut geklappt haben. Potenzial gibt's ja eh immer, aber im Großen und Ganzen war das wieder sehr, sehr cool und es hat halt auch viele Vorteile, diese Convention-Räume, diese Hallen, die sind natürlich jetzt alle quadratisch praktisch gut, voll klimatisiert, ist, man kann im Hotelkomplex durch die Lobby laufen, wenn man sich da eingebucht hat. Und kann da halt viele, viele Vorzüge genießen. Die freie Spielefläche jetzt eine Halle geworden komplett, was vorher noch so sehr verteilt war, mit einer super Akustik, was man vorher ja auch nie weiß. Man kann ja so eine Halle nicht mal testweise mit über 2000 Personen da voll machen und dann feststellen, ah geil, man kann sich hier fast noch normal unterhalten, obwohl hier 2000 Leute in einer Halle sitzen. Und all diese Dinge gab es zum Beispiel in den anderen Locations so nicht. Da war jetzt,
Es ist jetzt wirklich die deutsche GenCon. Also den Schritt habt ihr jetzt auf jeden Fall. Also als ich da auch diesen Freitagabend schon zum ersten Mal, ne, wo noch dieser Spieleabend ist und dann bist du da in diesem Riesenraum und die sitzen, also Wahnsinn. Es ist einfach krass. Und man darf es ja nicht vergessen, also ja, BerlinCon, Flair in der Station, cool, aber in der Station gab es auch die ganzen Jahre eine Halle, ne, diese kleine Halle, da bin ich durchgejoggt, ich konnte da, ne, Luft anhalten, kannst du da kurz durchlaufen, ne? Also tun mir auch alle Aussteller, die da ihren Stand hatten in dieser Saunahalle. Also das ist ja schon jetzt was vollkommen anderes, ne? Jetzt ist es halt klimatisiert, ne? Es ist an und Abbringen der Produkte ist wahrscheinlich noch einfacher zu handeln, weil das halt dafür gebaut ist, ne? Sowas nicht.
Man hat einfach viel mehr auch Zugriff auf andere Personalsachen vom Estrell selber, ne? Also auch die Aussteller, die buchen jetzt Tische und Stühle über das Estrell, die können aber auch noch andere Serviceleistungen buchen. Wenn zum Beispiel auch im Aufbau große Verlage, die sich, sag ich mal, das auch leisten können, aber das dann mitunter auch nutzen. Die können dann auch vielleicht für ihr Aufbauteam einfach so ein kleines Catering irgendwie dazu buchen oder ähnliches. Ne? Das ist ja ein großer Betrieb da. Aus unserem Team, keine Ahnung, sind irgendwelche Sachen dreckig geworden, ne? Dann haben sie die da halt in die Wäscherei da gegeben. Es ist ja ein großer Hotelkomplex angeschlossen. Also da hat man im Gegensatz zu der Station, die, wenn in der Station quasi nichts stattfindet, dann ist das eine große leere Event-Location, dann sind da große Hallen, dann gibt es da irgendwie den Hausmeister, dann wird da mal noch ein bisschen rumgewerkelt, aber dann ist da sozusagen das Licht aus. Wenn im Estrell selber, aber natürlich vielleicht klar, in dem Convention-Bereich sind dann einzelne Hallen mal nicht bespielt, aber dieser ganze Hotelkomplex und auch Teile im Convention-Komplex, die werden täglich bespielt, da findet ja Stars in Concert statt und. Also da sind immer ganz viele Leute und am Wuseln und am Machen und das kann man sich natürlich dann auch zunutze machen. Das schlägt sich natürlich auch preislich wieder, ne? Wir sind natürlich immer noch gesellschaftlich so aufgestellt, dass es ein wichtiger Punkt leider ist, was kostet wie Geld. Aber man muss festhalten, in dieser Größenordnung, wir sind ja jetzt auch wieder größer geworden, mit den Mehrwerten, die wir haben, hätten wir das in der Station so umsetzen wollen, wäre das da viel, viel teurer gewesen. Also 2023 war preislich natürlich schon dann günstiger als 2024, aber wir haben natürlich viele, viele Abstriche da gehabt, ne? Jetzt ist halt alles gleich klimatisiert, die Akustik ist viel besser, man hat andere Mehrwerte, unser Team ist auch nochmal ein bisschen größer geworden, wir haben einen guten Teamraum gehabt, Team Catering vor Ort und solche Sachen im Hotel, dass einige Leute da waren, auch viele Gäste im Hotel sein konnten, auch ein bisschen Parkplatz für Ausstellen, für unser Team und so.
Ich will auch ins Hotel. Ja. Nächstes Mal brauche ich mir auch ein Zimmer, um einfach einmal, wie auf der GenCon, ne, da war ich ja, hätte ich mir auch nie ein Hotel da leisten können. Einfach einmal da rüberlaufen durch den Gang, ne? Ja. Irgendwie kannst du eigentlich einen Badeschlappen auf die Convention dann geben.
Ja, da kannst du in deinem Handtuch kannst du da in bester Manier per Anhalter durch die Galaxis dich da mal durchsäppen. Genau.
Und die bauen ja noch einen Riesenturm, ne? Das sieht ja alles noch größer da, das ist Trell. Die bauen ja einen Turm, der ist nochmal viel größer. Ich weiß nicht, was da dann alles wieder drin ist.
Das ist ein Hotelturm auf jeden Fall. Wir waren jetzt ja schon mehr oder weniger ausgebucht. Also ich glaube, so ein Hotel ist wahrscheinlich immer, wenn die sagen, die sind ausgebucht, dann sind die wahrscheinlich 95% ausgebucht, ja, weil sie sich immer noch mal irgendwas Reserve halten müssen. Aber wir haben es ja dieses Jahr wirklich schon geschafft, ausgebucht zu sein. Da gab es sicherlich am Freitag, Samstag auch noch einfach andere Gäste. Berlin ist ja auch groß und das Estrell selber ist natürlich auch bekannt. Aber wir haben wirklich schon viele, viele Zimmer mit brettspielenden Leuten belegt und das ist eigentlich auch schon immer dann so mein Traum gewesen und der eigentlich fast schon in Erfüllung gegangen ist, dass wir dieses Convention-Gelände und dann auch dieses Hotel eigentlich für dieses Wochenende zum brettspielenden Paradies machen. Und jetzt in den nächsten Jahren, wenn dieser Turm da gebaut wird, dann ist es vielleicht sogar ja noch entspannter. Andere Gäste sind denn damit im Turm oder noch weitere Gäste. Der Autobahnanschluss ist dann, von der Stadtautobahn ist dann, glaube ich, auch fertig. Dann kommt man da auch noch mal ein bisschen besser hin. Mit öffentlich kommt man eh gut hin. Und so, dass wir, das kann man jetzt schon mal sagen, uns schon auch sehr freuen, die nächsten Jahre im Estrell zu sein und da natürlich auch weitere Dinge zu optimieren, zu verbessern, Konzepte mal umzusetzen. Wir haben die letzten Jahre ja immer viel und auch dann durch Corona ja quasi diese Basics umgesetzt, die wir ja am Anfang schon hatten, was wir gesagt haben. Wir haben Verlage da, wir haben unsere Spieleausleihe, wir haben unseren Flohmarkt, ne, wir haben so ein Bühnenpanelprogramm und solche Sachen. Das waren ja so der Kern der Ausstellung bei uns da immer und dass man jetzt mal so ein bisschen so an der Kür feilen kann, ne, bestimmte Sachen zu optimieren. Das war immer schwierig in den letzten Jahren.
Das wird bestimmt jetzt, ich meine, ja, es waren ja neue Rekorde, ne? Neue Ausstellerrekord, neue Besucherzahlrekord, Rekord an ausgeliehenen Spielen, Rekord auf dem Flohmarkt. Also alle internen Rekorde wurden wieder eigens übertroffen. Also jetzt ist, glaube ich, das, was man halt, wenn jetzt nicht, ne, irgendwie wieder jemand ungeschickten Fledermaus-Sandwich auf dem falschen Jahrmarkt isst, und die nächste Seuche kommt, dann sollte doch jetzt, ne? Was soll denn jetzt noch passieren, um diesen Rollenstein aufzuhalten? Und ja. Boom, ne? Meteoreinschlag in Berlin. Nee, ich möchte es nicht raufbeschwören, aber es ist auf einem guten Weg und es hat jetzt seine professionelle Veredelung bekommen durchs Estrell. Es sind ja noch andere Dinge, ne, die wir jetzt hier nur gestreift haben. Das BerlinCon-Logo zum Beispiel wird ja inzwischen seit einigen Jahren jedes Jahr von einer anderen Künstlerin oder Künstler designt. Ich glaube jetzt 4 Jahre in Folge.
Ich glaube
verschiedene Logos gab es schon. Ja.
Ja, genau, unser Motiv, was auch wir schön. Natürlich uns auch überlegt haben, dass wir auch da Leute zum, ja, vielleicht so ein bisschen zum Sammeln oder auch da ist es natürlich cool, so ein Merch-Artikel, irgendwie T-Shirt oder so eine Kaffeetasse oder halt ein Pin. Und damit es dann ja nicht immer das ja eigene Firmenlogo ist, was natürlich auch ziemlich cool aussieht, sind wir dann dazu übergegangen, halt dieses Motiv neu gestalten zu lassen. Dieses Jahr von der guten Fuchskind, die sich auch sehr gefreut hat, das umsetzen zu können, die ja so ja coole, bunte Comics macht, so viel Thema Autismus und Co., die auch in der Brettspielszene selber auch Spielerin ist. Und das war auch wieder sehr, sehr schön in diesem Prozess. In dieser Motivgestaltung ist ja auch unser Berlin-Con-Maskottchen Conny entstanden, also der Bär, den ja Pablo das erste Mal ins Leben gerufen hat, als er das sozusagen einer der ersten war, die dieses Motiv neu entwickelt hat. Und ansonsten ist ja der gute Clemens Franz der Haus- und Hofgrafiker gewesen, der ja bis 2018 quasi ja das Brettspiel-Con-Logo mehr oder weniger umgesetzt hat mit dem Konterfei von Hunter und Krone. Man kennt ja vielleicht noch die coolen Köpfe, gibt's ja auch von Pete und mir, ne? Das war Clemens Franz, der das gemacht hat.
Ja, auf und, ewig dankbar, Clemens.
Ja, das goldene Berlin-Con-Ticket. Wir sind mal gespannt, vielleicht hier so ein kleiner Spoiler, da würde uns sehr am Herzen liegen, wenn ihr für unser 10-jähriges Jubiläum das Motiv mal umsetzt. Müssen wir mal gucken. Aber
Clemens, falls du das hörst, melde dich. Ansonsten
sieht, glaube ich, ganz gut aus. Wir stehen schon.
Ach so, es steht schon in Kontakt.
Wir stehen schon im Kontakt. Sehr gut.
Spoiler für die Community. Und für mich, ich wusste auch noch nicht. Sehr gut. Eine sehr gute Idee.
Ja, um da mal ein bisschen back to the roots zu zeigen.
Dann muss ich auch irgendwas machen.
Da gibt es.
Das ist ja, was ich. Es gibt ja auch da gibt es schon Pläne.
Ja. Was ich ja auch meinte, dass wir jetzt vielleicht ja auch so ein bisschen weiter Rahmenprogramm auch die Räumlichkeiten nützen können. Und man hat es ja jetzt schon gesehen. Wir sind jetzt hier irgendwie gewachsen. Ich habe es ja auch schon so ein bisschen angesprochen. So Messehallen ist jetzt irgendwie nicht so unser Ding. Und ich sage ja auch die ganze Zeit Convention oder was auch sehr schön ist, das Sommer-Brettspiel-Festival. Und so sehen wir uns eigentlich auch eher als Festival, als Convention. Und dieses unendliche Wachstum ist eigentlich nichts für uns. Wir müssen natürlich schauen, wie das wirtschaftlich ist, aber wir sind da auch der Meinung, dass die Veranstaltung in der Größe, wie sie jetzt ist, halt auch einfach gut funktioniert. Und es auch eine Größe gibt, wo sie irgendwann vielleicht nicht mehr funktioniert. Mhm. Wir haben ja von unserem Flohmarkt-Team gesprochen. Wir haben von der Spieleausleihe, die haben dann schon vor einigen Jahren einen eigenen Verein gegründet, Blick aufs Brett. Also hier haben sich so ganz eigene Dynamiken daraus entwickelt. Und das muss natürlich auch alles bewältigt werden. Und wenn man auf einmal, wir haben jetzt über 2000 Sitzplätze gehabt in der freien Spielfläche, das muss natürlich auch von der Spieleausleihe bewältigt werden. Auch die haben nochmal krass nachdigitalisiert. In unserer Veranstaltungs-App konnte man dann Sachen reservieren und abholen. Das hat wunderbar geklappt, nachdem es letztes Jahr auch sehr herausfordernd war, gerade am Freitag, wo einfach tausende Leute nur zu dieser Spieleausleihe gehen. Und das funktioniert irgendwann nicht mehr, wenn da vielleicht 4.000, 5.000 sind, dann braucht man einfach noch größere Teams, bräuchtest du vielleicht 2 Spieleausleihen. Und das sehen wir jedenfalls jetzt gerade noch nicht und wollen es vielleicht noch nicht. Und das ist nachher dann gedanklich eher wirklich wie auf so einem Festival. Wenn wir jetzt sagen, Highfield, na, da können 30.000 Leute hinkommen, die und die Bühnen gibt's da. So ist es eigentlich für uns auch jetzt eher so im Estrell. So und so viele Leute passen da irgendwann rein. Dieses Jahr sind wir da noch nicht ans Besuchermaximum gekommen. Vielleicht ist das nächstes Jahr aber auch schon. Das hat natürlich was mit Sicherheitskonzeptionen zu tun. 20.000
oder was ist da so jetzt?
Naja, da reden wir wahrscheinlich davon, dass gleichzeitig so um die 7.000 Personen auf dem Gelände sein können. Und es kann dann vielleicht sein, wenn die Tage unterschiedlich ausgelastet sind, dass man vielleicht an sowas rankommt, 18, 19, 20.000, sowas im Max. Dann soll es natürlich auch nicht überfüllt sein. Na, das ist ja immer so ein Abwägen. Ne? Du sollst ja immer noch trotzdem Platz haben. Und die Bereiche auch zu den Verlagsständen kommen. Wir brauchen und wir wollen ja auch diese große Spielefläche haben. Da sind wir ja eh schon limitiert an den Sitzplätzen. Die verkaufen wir ja quasi auch nur so, dass man da auch sitzen kann und wie das auch immer ist. Wenn ich da 2.300 Stühle drinstehen habe, kann ich nicht 2.300 Tickets verkaufen, weil dann stellt da mal jemand seine Tasche hin. Da macht jemand ein 5-Personen-Spiel, da hat jemand ein 6-Personen-Spiel, da ist ein Tisch noch irgendwie nur halb belegt. Also muss man da auch Puffer einplanen, so dass man da halt auch eine Grenze hat so. Und wir stoßen mehr oder weniger jetzt schon sehr an die Grenzen, aber das ist auch fein. Und ich glaube, wir wollen weiter eher diese Community-Beteiligung auch haben, ne? Weitere Events entstehen lassen. Da gibt es noch ganz viele kleine Räume, wo vielleicht
irgendwelche Neben-Events. Kann ja eben, das ist ja das Convention Center. Man kann da wie auf der GenCon, ne? Kann man dann in irgendwelchen Extraräumen noch irgendwelche Panels und so. Also in der Hinsicht kann es ja wachsen. Ich verstehe das, ne? Es gab ja auch die Ausleihe muss mehr optimiert werden. Es gab mal so ein Jahr, wo man echt sich schon fast wie bei einer Achterbahn auch an der Ausleihe irgendwie da 20 Minuten oder noch länger warten musste, bis man wirklich dran kam. Und das alles ist natürlich jetzt in einem optimierten Prozess und läuft, ne? Trotzdem muss man sich dann auch klar machen, wenn du das sagst, wie ein Festival, ja klar, also man muss das halt dann auch für die eigene Planung als Spielefan halt auch dann so berücksichtigen einfach, ne? Also die Game Night war auch dieses Jahr, also wenn ihr jetzt da plant zu kommen und ihr solltet unbedingt mal kommen, weil es wirklich lohnt, das ist die zweitgrößte Brettspielmesse Deutschlands inzwischen. Man muss halt nur, wenn man die Full Experience machen will, dann plant halt rechtzeitig. Dieses Jahr war die Game Night auch 4 Wochen vor Beginn ausverkauft. Also die Game Night, dieses, dass man Freitag und Samstagabend nochmal zum Spielen bleiben darf, nochmal 4-5 Stunden. Das ist quasi so ein extra Ticket, ne? Und da gibt es einfach einen Cap, der wurde auch dieses Jahr schon vor Beginn der Convention erreicht. Genau, auf die Messe selber da mal auch als Berliner mit Familie da Besucher vorbeizuschauen, das weiß ich nicht, kann natürlich auch mal voll sein, aber das wird eher einfach spontan möglich sein, als wenn man da wirklich anreist, Game Night, nur noch ein Hotelzimmer will, na klar, dann ist es ist langsam wie bei manchen Festivals, wenn sie halt gute Lineups haben.
Ja, und auch, wie gesagt, halt die Hotelzimmer, klar, wenn man jetzt direkt im Estrell da sein will, da muss man dann mitunter auch schon schauen. Was uns natürlich auch dazu bringt, nach der BerlinCon ist vor der BerlinCon. Wir sind natürlich da jetzt auch nach unserem Urlaub, kommen wir jetzt alle so langsam wieder hier an. Gedanklich auch im Büro sind wir natürlich auch konzeptionell dabei. Der Vorverkauf der Tickets, der soll, wenn alles gut geht, so Mitte, Ende September starten. Da werdet ihr natürlich auf den Kanälen Hunter and Friends und Facebook BerlinCon und Co. Geupdatet. Schaut da also mal rein. Und wenn ihr euch beim Newsletter angemeldet habt, kriegt ihr natürlich da auch die Infos und dann auch die Hotelkontingente vom Estrel, die dann quasi übers Hotel gebucht werden können. Das soll also dann im September alles so möglich sein. Und ja, wenn man da natürlich sich das einplant fürs nächste Jahr, ist es der 1. bis 3. August, ein bisschen später, auch diesmal nicht mit Spiel des Jahres verbunden, nicht weil wir die nicht mögen, ganz im Gegenteil, wir haben uns alle sehr lieb, aber terminlich war im Estrel kein Platz mehr frei an unserem, sage ich mal, Wunschwochenende. Durch diesen Umzug, ne, wir machen natürlich Verträge über mehrere Jahre, Sicherheit für beide Seiten, wir brauchen ja auch eine gewisse Sicherheit, war halt in 2025 nicht mehr unser Wunschtermin. Deswegen später, für die Berliner ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil die Ferien fangen auch ein bisschen später an. Ist dann, glaube ich, auch wieder erste Ferienwoche. Also da sind wir jetzt schon auch voller Vorfreude natürlich für unser 10-jähriges Jubiläum und natürlich vieles von eurem Feedback, von den Besuchenden als auch von den Ausstellenden weiter umzusetzen. Natürlich mit dem Estrel auch in weiteren Rücksprachen. Also die nächsten Wochen und Monate werden wieder sehr spannend für uns, aber halt auch mit so ein bisschen mehr Ruhe, glaube ich, auch in mir zu wissen, dass viele Dinge einfach gut geklappt haben. Die Leute vor Ort da auch einfach super sind, wieder die Besuchenden super sind, dass da keine Randale entsteht, dass sich, sag ich mal, zu 99,9% an die Sachen gehalten werden, die man da verlangt, Ruhe bewahren, wenn mal Anstehzeiten sind, dann sind die so. Klar, an der einen oder anderen Stelle sind die vielleicht lang, Thema Flohmarkt versuchen wir auch immer zu verbessern, aber bestimmte Sachen sind dann halt auch einfach so, wie die sind und dann fängt es vielleicht auch noch an der Kommunikation weiterhin.
Was willst du machen?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, also du hast es ja schon gesagt, klar, das könnt ihr mir nun glauben oder nicht, weil ich natürlich sehr, sehr tief verwurzelt bin, aber ich würde auch sagen, wenn ihr einfach Lust habt, auch mal so in die Gesamt-Brettspiel-Community Deutschland und darüber hinaus einzutauchen und eine schöne, relaxte Zeit zu haben, ohne diesen Stress vielleicht nach dem super neuen Hype oder vielleicht auch diesem krassen Kaufrausch, der natürlich auch cool sein kann mal, aber einfach viel erleben, viel im Austausch zu sein, dann ist die BerlinCon auf jeden Fall eine Reise wert und auf der brettspielenden Bucketlist sollte das sicherlich ein Punkt sein. Und ja, würde mich da freuen, den einen oder anderen Neuen zu begrüßen. Und das ist wirklich immer noch so, ich renne da auch draußen beim Einlass rum, bin da hin und her. Hab da das Gefühl, dass ich auch noch fast alle kennen könnte, die da sind.
Ja, ist wirklich so. Also wenn ihr gerade irgendwie Kontakt zur Brettspiel-Community wünscht, sehnt, erhofft, vermisst, da ist die BerlinCon the place to be, ne? Also auf das Spiel, das ist Kaufrausch und toll und irre. Da gibt's natürlich auch hinter den Kulissen viel. Da kann man auch viele tolle Leute treffen. Aber es hat ein anderes Feeling, ein anderes Flair. Und damit, ich freue mich auf beide Events auf andere Weise immer extrem. Spoiler zum Spiel werden wir bestimmt auch eine Folge machen. Da haben wir einen anderen Blickwinkel, ne? Also da, es wird dieses Jahr tatsächlich auf das Spiel auch keinen Hunter and Friends Stand geben, richtig, Alex?
Ja, weil es gerade gar nicht so, wir hatten ja sonst immer irgendwie so Merch-Produkte und Brettspielrucksäcke oder halt eine Neuauflage von älteren Spielen. Das heißt, das dieses Jahr ja hat sich nicht so ergeben. Das kann man ja auch manchmal nicht so erzwingen. Das muss ja auch irgendwie passen. Deswegen mal wieder so rein pressevertretermäßig auch genau, irgendwie schön.
Da haben wir dann natürlich, ne, da bin auch ich dann einfach nur in Anführungszeichen Besucher. Und es war natürlich ein Traum, dass man einfach auf der BerlinCon, ne, hinter den Kulissen herumwandeln kann, ne? Auch da, hier dürfen nur Team rein, man geht einfach hindurch, ne? Es hat schon auch Vorteile, ne? auf der Spiel haben wir dann wieder den ganz normalen Besucher, Presseaussteller, Besucher. Wobei es wird ja auch bei mir wird's, ich bin total aufgeregt, weil bei Cosmos erscheint ja mit Adventure Games Dimension 5-7 das erste Spiel, bei dem ich als Autor beteiligt bin. Das
heißt, beteiligt. Machst du da eigentlich auch Signing? Bist du da mal bei Cosmos?
Ja, tatsächlich. Samstag. Ich bin Samstag früh irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, 10, 11, 12, ich weiß nicht, irgendwann Samstag früh bin ich tatsächlich bei Cosmos.
Na Mensch, das kann man sich ja auch schon mal im Kalender notieren.
Ja, ne? Also, ja, genau. Also wie gesagt, kommt zu Spiel, kommt zu BerlinCon. Auf beiden Veranstaltungen sollte man als Brettspielfan in seinem Leben mal gewesen sein. Es gibt natürlich noch ein paar andere, aber ich sage jetzt mal hier, die auch erreichbar sind. Ne? GenCon ist auch ein Erlebnis. UK Games Expo war ich leider auch noch nie. Ist bestimmt auch krass. Cannes ist bestimmt krass. Es gibt natürlich schon so einige Zusammenkünfte, ne? Für den reiselustigen Brettspielfan. Ja. Aber wie gesagt, die Berlin Brettspielcon hat schon eine krasse Reise genommen in diesen Jahren 2015 bis 2024. Von 300 Besucher auf 16.000 Besucher. Also ich ziehe meinen Hut vor euch. Ihr seid krass, ne? Johannes, Alex, Andreas, das ganze riesige Team, das sich da Jahr für Jahr den Arsch aufreißt, dann an der Convention selber. Ihr seid super cool. Ihr macht es wirklich toll. Ich bin stolz auf euch. Das habt ihr ganz toll gemacht.
Ja, Mensch, da bin ich ja fast sprachlos. Ich kann immer nur sagen, es liegt auch daran, dass wir ja so viele tolle Leute, so eine tolle Community sind und das Wochenende ganz speziell machen. Und ja, ganz speziell ist natürlich auch hier immer unser Podcast. Ich hoffe, ihr hattet wieder sehr, sehr viel Freude, ja, mit uns beiden Pappnasen, sage ich mal an der Stelle. Der gute Krone und ich, der Alex. Und ja, ich würde sagen, es war schön. Anderthalb Stunde mal wieder. Ich bin immer so, ach ja, vielleicht drehen wir ja nur ein halbes Stündchen über die BerlinCon. Krone hat schon gelacht, ja.
Irgendwann finden wir ein Thema, wo wir eine halbe Stunde reden. Yoga.
Es wird nicht die Yoga-Folge sein.
Komm, erzähl mir nicht. Die 7 Minuten ist die rum. Wenn man so ein Highlight der Woche, dann Yoga, ja gut, das soll man da kurz sagen. Jürgen sagt, sind wir auf jeden Fall dreistellig, bevor ihr realistisch eine Yoga-Folge kommt. Da zwinge ich dich zu ganz anderen Dingen vorher. Ja, es war mir wieder eine Freude, lieber Alex. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß da draußen. Ja, gern Anmerkungen, Folgenwünsche weiterhin immer gerne. Waren schon einige tolle Community-Ideen dabei, die wir aufgegriffen haben bereits oder aufgreifen werden. Aber schickt uns da gern weiterhin Kritik natürlich auch. Alles her an die üblichen Kanäle. Ihr findet uns auf Instagram entweder an mich oder über BerlinCon, einfach den BerlinCon-Kanal indirekt zuspammen und schreiben, ja, aber das hier ist eigentlich eine Mail an ndgeekallesgeek. Oder halt, wir haben ja auch ndgeekallesgeek, hat ja auch einen eigenen Insta-Auftritt. Ja, das sind bisher, ich weiß, es ist noch so, es ist noch nicht so ganz, ne, wir können jetzt hier noch nicht auf die eigene Website oder so verweisen.
Aber das ist vielleicht auch gar nicht mehr zeitgemäß,
ach,
oder?
Ach, ja, weiß auch nicht. Weiß, so, eines Tages so eine Website, wo einfach die Folgen nochmal abhörbar sind.
Ja, das haben wir theoretisch ja über Podigy.
Über Podigy. Ihr könnt natürlich, genau, ihr könnt uns auch über Podigy einfach hören und vielleicht auch kontaktieren. Ich weiß nicht, ob das jemand gemacht hat und ich das einfach nicht sehe. Aber bestimmt gibt es da auch die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Danke fürs Hören der Folge. Wir versuchen ja wieder die am Ende der Sommerpause jetzt natürlich die Regelmäßigkeit, die wir einst hatten, wieder herzustellen. Also 14-tägig montags wird es auf jeden Fall eine neue Ende Geek, Alles Geek Folge geben. Und das soll es damit auch gewesen sein, Alex, oder? Ende Geek, Alles Geek.
Ciao.
Tschüss.